Auf die Schnauze.
Es gibt keinen besseren Psychologen als dein Hund. Die lernen ganz stark über Erfolg und Misserfolg. Das ist ja, was wir Menschen überhaupt nicht machen. Wir machen immer wieder die gleiche Scheiße. Wenn die Komfortzone sitzt, dann holst du dir wieder eine neue Baustelle. Das ist ein Amstaff, ein Listenhund aus dem Tierschutz. Manche nennen die auch Kampfhunde. Stimmt das denn? Beißen die am meisten? In Niedersachsen zum Beispiel, Beißstatistik auf Nummer 1 war Labrador und als zweites der Dackel. Snoopy ist ja ein Kuschelmonster, aber das sind Staffordshire Terrier der löffelt auch. Und Khaleesis menschlichste Eigenschaft, die sucht so diesen tiefen Blick in die Augen.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
Diese Folge von Auf die Schnauze wird euch übrigens präsentiert von Purina. Purina ist davon überzeugt, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Deshalb engagiert sich der Tiernahrungshersteller über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere und die Menschen, die sie lieben. TV-Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel weiß, wie wertvoll die Bindung zwischen Hunden und Menschen ist. Deshalb setzt er sich als Purina-Markenbotschafter unter anderem für den Verein Tiere bauen Brücken e.V. ein, der Menschen in schwierigen Lebenssituationen durch Besuchs- und Assistenzhunde unterstützt.
Auf die Schnauze. Träges Schlappohr oder flinker Flitzer? Mindestens aber eine haarige Angelegenheit. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen? Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Bei Instagram @aufdieschnauze.
Er ist ein absolutes Multitalent, seit Jahrzehnten im Showbiz dabei, ob als Moderator, Synchronsprecher, Podcaster oder auch Hundeversteher. Er kann nämlich anderen beibringen, wie es geht. Als gelernter Hundetrainer hat Jochen Bendel ja auch schon verschiedene Tierformate moderiert und natürlich Bücher geschrieben. Natürlich Bestseller. Ja, das könnten Christine und ich ja beide gebrauchen. Mit der Erziehung hapert es nämlich noch ein wenig, auch mit der Terminplanung. Deshalb bin ich heute mal alleine mit unserem Gast. Der könnte uns in jedem Fall einiges beibringen. Sein Wissen, das gibt er gerne weiter, zum Beispiel über die Beziehung von Mensch und Tier. Dafür ist er auch Purina-Botschafter und engagiert sich gemeinsam mit dem Futtermittelhersteller für den Tierschutz und dafür, Tiere aus dem Tierheim zu adoptieren. Von dort hat er auch seinen jüngsten Familienzuwachs, Snoopy, ein American Staffordshire Terrier. Der wurde natürlich herzlich empfangen von Mops-Opa Gizmo, der kürzlich leider in den Hundehimmel wandern musste, und Labradorhündin Khaleesi. Da ist also einiges los, worüber wir reden können.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Jochen Bendel.
Hallo Jochen. Schön, dass ich hier zu dir kommen darf.
Das Schöne ist, dass du ja auch so als Hundemama auch ganz viele Geschichten hast und dann sprudelt es gleich. Hundeleute untereinander, das funktioniert irgendwie gut.
Ne? Ja, da kann man, glaube ich, gar nicht mehr aufhören zu reden. Wir sind in München, aber du bist ohne deine Hunde. Wo sind die gerade?
Die sind alle zu Hause in Cuxhaven an der Nordseeküste. Und also das Schöne ist ja, ich habe ja einen Mann, der auch sehr hundeaffin ist. Der ist ja auch ausgebildeter Hundetrainer, Sozialpädagoge, der Matti. Der hütet die jetzt zu Hause in unserem Haus und geht mit denen morgens an den Strand, abends an den Strand. Ich beneide den gerade so richtig. Mir fehlt so ein bisschen das Meer. Obwohl, es ist meine alte Heimat München und bin immer auch noch hier sehr verbunden der Stadt. Und ach ja, ist auch mal gut, raus zu sein, weg von den Kindern, weißt du?
Wie oft kriegst du denn dann von deinem Schatz Hundefotos geschickt pro Tag?
Ich gucke immer auf Insta, was die machen morgens und so. Der hält mich natürlich auf dem Laufen und ich frage immer, ja, und was macht der Snoopy und was macht die Khaleesi und so. Und das ist so krass, wenn man sich überlegt, also weißt du, wir haben uns ja da, wir sind vor 4 Jahren aus München weggezogen und haben uns so einen Traum erfüllt, ein altes Kapitänshaus gekauft am Strand, haben das umgebaut zusammen, sind mit dem Mops, mit dem Gizmo und mit der Khaleesi, unserem Labi-Mädchen, da so hin, als schwules Paar an die Nordsee in so eine Kleinstadt am Meer. Und das war echt eine tolle Herausforderung. Dann haben wir dieses Haus umgebaut, haben wirklich alle Hürden überwunden, haben Freunde gefunden, uns zurechtgefunden da, so ein Netzwerk aufgebaut. Und dann gucken wir uns an und sagen wir, ach, jetzt könnten wir uns noch einen Hund holen. Also, dong, dong, so die dümmste Entscheidung, die man kennt, wenn alles läuft. Wir holen uns einen Amstaff, einen Listenhund aus dem Tierschutz. Also wir haben uns wirklich, wenn die Komfortzone sitzt, dann holst du dir wieder eine neue Baustelle.
Es braucht eine neue Aufgabe,
ja, wir haben eine neue Aufgabe gebraucht und das fordert uns wirklich seit einem halben Jahr jetzt wirklich. Einfach weil das ein Hund ist, der sehr arbeitsintensiv ist. Der war 6 Monate alt, als wir den bekommen haben. Und weil der uns auch immer wieder an unsere eigenen Grenzen bringt, auch als Profis, uns richtig aus unserer Komfortzone immer wieder rausholt. Und das ist irgendwie toll. Und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und darüber erzählen wir auch in unserem Podcast Holy Dog, aber das auch so auf Social immer so unsere Themen. Und ja, ich glaube, das kennen ganz viele Leute auch. Es läuft gerade ganz gut. Zack, holst du dir wieder aber eine neue Baustelle.
Ja, sehr schön. Da werden wir nachher noch auch auf die Rasse genauer eingehen. Mhm. Aber du hast ja auch gerade ein bisschen für Aufsehen in deiner Heimat gesorgt. Es gab nämlich eine Debatte um die Hundesteuer.
Ja, krass.
Also was war da los?
Naja, musst dir vorstellen, Niedersachsen ist ein sehr fortschrittliches Land, was die Hundeverordnung angeht. In Deutschland gibt es ja Bundesland zu Bundesland, pluralistisch natürlich, unterschiedliche Gesetze. Und in Bayern ist es besonders streng, in Bremen zum Beispiel auch oder in anderen Bundesländern, da dürfen bestimmte Hunde gar nicht gehalten werden. Da gibt es ein Haltungsverbot oder nur die Haltungserlaubnis über besondere Auflagen. Und betroffen sind davon Hunderassen, die hauptsächlich Terrier sind, aber auch größere Hunde, wie zum Beispiel so Molosserartige, sag jetzt mal Rottweiler zum Beispiel oder Cane Corso, diese Hunde. Und die sind auch höher besteuert. Nur in Niedersachsen ist sehr modern, was die Hundeverordnung angeht. Die haben das vor 10 Jahren alles novelliert und haben festgestellt, es gibt per se keine gefährlichen Hunde, sondern die Leute, die sich einen Hund nach Hause holen, müssen den Nachweis erbringen, dass sie geeignet sind, Hunde zu halten. Also der Hundeführerschein wurde verpflichtend eingeführt für jeden, egal welche Rasse. Und wenn dein Hund auffällig geworden ist, musst du mit dem Hund vorstellig werden und dann wird erst das Wesen getestet und geprüft. Und wenn das nicht einwandfrei ist, kriegst du hohe Auflagen und musst auch eine höhere Steuer bezahlen.
Das ist ja eigentlich eine gute Regelung, oder?
Das ist eigentlich, wenn man mal so in Europa guckt, so wie das so läuft, sehr, sehr fortschrittlich. Ich muss dir vorstellen, die haben vor 10 Jahren nochmal die Kynologen, Verhaltensforscher, Hundetrainer, Wissenschaftler an einen Tisch gebracht. Die Uni Hannover, die forscht da sehr, sehr gut schon seit Jahren international. Und die haben gesagt, gucken wir uns mal die Beißstatistik an, gucken wir uns mal das Verhalten an, gucken wir mal alle wissenschaftlichen Fakten und Zahlen an, die es gibt über diese sogenannten Listenhunde. Manche nennen die auch Kampfhunde. Ja, das ist ein schrecklicher Name. Stimmt das denn? Beißen die am meisten? Sind die am meisten auffällig? Wie sieht das denn aus? Und da ist rausgekommen, nö, das ist gar nicht so. Das hat immer eher was damit zu tun, wo die leben, mit wem die leben, wie die gehalten werden. Und in Niedersachsen zum Beispiel im letzten Jahr Beißstatistik auf Nummer 1 war Labrador und als zweites der Dackel. Das muss man sich mal vorstellen. Aber gut, die sind halt auch so beliebt. Ne? Da gibt es halt auch viele von denen.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass viele auch denken, ah ja, so ein Labi, der ist ja easy, da muss ich mit der Erziehung vielleicht nicht ganz so aufpassen. Und dann kommen nämlich genau solche Sachen zustande.
Ganz genau. Und die Wissenschaftler haben ganz klar gesagt, ey Leute, mal ganz im Ernst, klar, als vor 20 Jahren diese Liste eingeführt wurde, da waren durch mediale Berichterstattung, da gab es eben Beißvorfälle mit Kampfhunden, tödliche auf Menschen, ne, sehr viel Druck von, sag ich mal, durch die öffentliche Meinung, durch die Massenmedien. Und man hat da schnell ein Gesetz gestrickt, weil man wollte das Problem irgendwie loswerden. Aber wenn man faktisch die Zahlen anschaut, lenkt das so ein Gesetz, wenn man bestimmte Hunderassen stigmatisiert, ja auch so ein bisschen vom Thema ab, nämlich wie gehe ich richtig mit Hunden um, ne? Wie erziehe ich die, wie halte ich die, und da ist es ja völlig egal, welche Rasse das ist, das trifft ja auf alle Hunde zu, und hat dann gesagt, nee, man muss eigentlich bei den Menschen anfangen. Nicht die Hunde müssen nachweisen, dass sie ungefährlich sind, die Menschen müssen nachweisen, dass sie überhaupt einen Hund halten können. So muss das aufgezogen werden. Ja, aber immer mehr Gemeinden, auch in Niedersachsen, versuchen natürlich jetzt über die Hintertüre trotzdem so eine Liste einzuführen, weil sie dann die Steuern hochziehen können. Die verlangen das 10-fache für einen Hund. Also das heißt, unser Snoopy hätte plötzlich von 98 Euro über 1.000 Euro gekostet, Hundesteuer im Jahr. Und wenn du jetzt eine Familie bist mit Kindern, noch einen anderen Hund hast, du kannst dir das ja fast gar nicht mehr leisten. Das ist ja sozial ungerechtfertigt. Und vor allen Dingen ist es auch, wenn du einen Hund hast, der nie aufgefallen ist, ja sowieso gemein. So, und sowieso, sage ich mal, diskriminierend. Es ist eine Benachteiligung. Und dagegen sind wir vorgegangen, haben eine Riesenkampagne gestartet. Das hat eine Eigendynamik entwickelt. Das war echt krass, muss ich sagen. Ja, und am Ende haben die das zurückgenommen. Überleg mal. Das heißt, Die Stadt Cuxhaven hat sich wirklich nochmal an einen Tisch gesetzt mit uns, hat sich nochmal alle, sage ich mal, Meinungen angehört, hat dann selber unabhängig nochmal diese ganzen Sachen, die ich jetzt auch erzählt habe, wissenschaftlich blablabla, alles geprüft und hat dann gesagt, ja, ich glaube, da haben wir einen Fehler gemacht, das war zu voreilig, das kann man nicht so verallgemeinern, das war keine gute Idee, wir nehmen das Ding zurück. Und da muss ich sagen, Chapeau, dass Politiker in der Lage sind, sowas nochmal zu revidieren, das hat mir gefallen.
Ja, und dass man auch als Bürger so ein bisschen merkt, man kann auch was erreichen, ne? Wenn man sich mal einsetzt und sich engagiert, ja, das ist doch echt cool.
Finde ich echt toll und ich würde mir das natürlich deutschlandweit wünschen. Ich bin so ein bisschen vorbelastet, muss ich sagen. Also die haben sich schon mit dem Falschen angelegt so ein bisschen, weil ja, ich bin im Beirat und Pressesprecher vom Institut Forschung Listenhunde. Mhm. Das ist ein Verein, der gehört zum Münchner Tierschutzverein und wir beraten national, also auf Länderebene und auf Bundesebene, die Innenministerien, aber auch Behörden, auch Privatleute, Hundehalter, juristisch, fachlich und versuchen eigentlich auch in Bayern vor allen Dingen oder bundeseinheitlich so eine Hundeverordnung durchzubringen wie in Niedersachsen, weil das wirklich am vernünftigsten ist. Ne? Mhm. Und einfach, weil wir nicht mehr wollen, dass Menschen mit ihren Hunden pauschal vorverurteilt werden, sondern dass man sich wirklich mal mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich finde es ja wichtig, wenn du einen Hund hast, der stark und kräftig ist, der auch bestimmte Anlagen mitbringt, wie ein Terrier zum Beispiel, aber das kann ja auch ein Dobermann sein, ne, oder irgendein anderer Hund, dass du dann da schon auch bestimmte, sage ich mal, ja, da brauchst du schon ein bisschen Rüstzeug und da brauchst du auch ein bisschen Ahnung und das sollte eigentlich schon notwendig sein und das Gesetz müsste eher dahin gehen, dass man sagt, hey, wenn du Hunde halten willst, dann musst du vorher einfach auch mal quasi in die Hundeschule gehen, wie ein Führerschein auch, musst da ein bisschen lernen, kriegst ein bisschen was erzählt, musst eine Prüfung machen und wenn du da durchgewunken wirst, dann bist du auch in der Lage, so einen Hund zu halten und hast auch so ein bisschen ein Gefühl für den Hund bekommen und für die Aufgabe, die Verantwortung, die du da hast als Halter. Mhm. Und dann befreit dich das immer noch nicht, mit dem Hund zur Hundeschule, in die Hundeschule zu gehen, bisschen was zu machen, ne? Ja. Aber es ist doch schon mal viel besser, als pauschal zu sagen, nee, weg, das ist gefährlich, das sind böse, wie schreibt die eine große Zeitung immer in Deutschland, für die ich übrigens auch arbeite, bei Petbook, aber die Kollegen von der Printausgabe, bei der Bild, ich kann es ja sagen, die schreiben ja immer Kampfhundbestie, eine zerfleischt Mensch, das ist immer die Bestie, das ist immer die Bestie und im Grunde sind das immer ganz arme Hunde, die von Menschen abgerichtet wurden und in Situationen gebracht worden sind, wo die einfach dann austillen, aber da hat immer der Mensch die Finger im Spiel gehabt und hat immer der Mensch versagt und Hunde machen nichts falsch, ist so ein Leitsatz von mir, die reagieren immer nur auf Situationen, in die wir sie bringen und das muss man sich immer mal so ein bisschen vor Augen halten, dass wir eigentlich die Verantwortung haben für alles, was unser Hund macht.
Ja, absolut. Wie sagt man so schön, das Problem ist am anderen Ende
so,
der Leine.
Das verstehen alle, sagt ja, Problem am anderen Ende der Leine. Okay. Und es ist ja auch, das ist ja auch schön runtergebrochen nochmal, ne? Ja. Und weißt du, Hunde, die, das ist ja wie mit Kindern auch, wie du mit deinen Kindern erziehst, in welchem Umfeld die aufwachsen, die Zeit, die du dir für sie nimmst. Das ist eh spannend. Ist ja sowieso, seit man von der Verhaltensbiologie so ein bisschen mitbekommen hat, dass Hunde schon Kindern sehr ähnlich sind. Früher hat man immer gedacht, Verhaltensbiologen haben immer gesagt, ein Hund ähnelt so von seiner Denkverhaltensstruktur, von seinem sozialen Empfinden, aber auch was den Wortschatz angeht und so weiter, einem zweijährigen Kind. Mhm. So konnte man das vergleichen. Man konnte ungefähr 300 Wörter sich merken und unterscheiden, auch so komplexe Aufgaben lösen, aber so ein Zweijähriger oder Zweijährige. Okay. Heute weiß man, dass Hunde da viel weiterentwickelt sind, dass die eher einem 4-5-jährigen Kind ähneln. Das hat man rausgefunden, als man entdeckt hat, dass Hunde ihre ganze kognitive Wahrnehmung und ihr ganzes Denken eben wie Kinder in diesem Alter ausrichten können. Die machen was, was nur Kleinkinder können im Alter so zwischen 4, 5 und 6 Jahren, nämlich Fast Mapping. Und das verlieren wir ja, wenn wir älter werden wieder. Das ist quasi die Möglichkeit, über ein Ausschlussverfahren im Gehirn, das verschiebt über verschiedene Denkstrukturen, die da noch Leitungen, die halt noch nicht gelegt sind, macht das Gehirn dann das eben anders, ermöglicht es, dass Kinder zum Beispiel 3 Sprachen gleichzeitig lernen können, was wir ja als Erwachsene nicht mehr können. Und das können die, weil die über sowieso Lückentext quasi lernen. Ne? Also die Wörter, die sie nicht kennen, aber in einer anderen Sprache kennen, reimen sie sich dann zusammen und ersetzen sie dann durch die neuen Wörter. Und so bilden die sich wie ein Setzbaukasten ein Wörterbuch dann zusammen und können Sachen lernen. Und Hunde machen das eben auch. Also du kannst einem Hund beibringen Ball und, sag ich mal, und Knochen, den legst du in einen Raum, Ball und einen Knochen und dann legst du noch ein Auto rein Und dann sagst du zu dem Hund, hol mir das Auto. Und dann geht der in den Raum, sieht den Ball und den Knochen. Und das ist eine Denk-, das überleg mal, was das bedeutet, evolutionär für ein Tier. Und sagt, dann ist das das Auto. Das hole ich.
Okay,
verstehst krass. Du? Er schließt hat ab dem Moment Auto gelernt. Der weiß ab dem immer, was ein Auto ist.
Weil er eben die anderen beiden kannte.
Ausschlussverfahren. Und dann, ja, genau, krass. Das so funktioniert im einfache Form Fast Mapping. Funktioniert natürlich, wenn man das jetzt quasi wirklich sich mal wissenschaftlich nochmal betrachten würde, viel differenzierter, viel feinsinniger und viel komplexer natürlich noch im Gehirn. Das ist jetzt so ein einfaches Beispiel gewesen. Aber das ist ja auch schon krass, wenn man sich überlegt, wow, wie ein 4-5-jähriges Kind, da ist schon auch wirklich was dahinter, ne? Auch an Verhalten, da kann man sich schon besser reindenken vielleicht auch. Wie gehe ich mit einem Hund um? Wie mache ich das? Wie löse ich Situationen? Wie würde ich mit einem Kind das angehen? Wie würde ich mit einem Kind das lösen? Ne? Mhm. Und da hat die Verhaltensforschung wahnsinnig viel gemacht. Und ich habe mein erstes Buch, das Wunder der Bindung, als ich das geschrieben habe vor 5 Jahren, und das ist so der Bindungsbestseller geworden, geschrieben, weil ich ein Buch bei einer Freundin in der Hand gehabt habe von Katrin Schmidt, und zwar ging es da um Attachment Parenting, wie man Babys eben so ganz nah bei sich bindungsbezogen großzieht. Und dann habe ich meinem Mann abends im Bett immer aus diesem Buch vorgelesen, habe das Wort Baby immer mit Hund ausgetauscht. Und er hat das nicht geschnallt. Er hat immer gesagt, das macht ja Sinn, das ist toll, wer schreibt das? Sagt, das ist kein Hundebuch. Sagt der, wie ist kein Hundebuch? Das ist ein Babybuch. Ich habe nur die Wörter vertauscht. Er so, hä?
Ja,
und er sagt, ja, aber es ist doch logisch eigentlich, oder? Und er so, ja. Und sagt, da schreibt doch ein Buch darüber. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ich gucke mal, was so die Wissenschaft hergibt. Gibt es da Forscher? Gibt es da irgendwas? Kann man da schon was zu sagen? Alle wollen an der Bindung arbeiten. Wie kann man das überhaupt machen? Und so Beispiele aus unserer Praxis. Und wir haben damals gerade in München in der Hundeschule gearbeitet und war mit unserer Ausbildung fertig. Das war krass. Und da hat man wirklich nochmal gemerkt, ja, das ist sehr, sehr ähnlich. Die sind wirklich sehr ähnlich. Und deshalb, wenn Menschen sagen, ja, das ist wie mein Kind, so ein Hund, kann man nur unterschreiben.
Ja, absolut. Jetzt wollen wir deine Hunde mal kennenlernen. Du, wir haben ja bei Auf die Schnauze einen Steckbrief und den darfst du jetzt sozusagen für deine Hunde ausfüllen. Du hast ja gleich 2. Also so sehen meine Hunde aus. Das sind besondere Merkmale, optisch.
Also der Snoopy, der ist Grundfarbe weiß mit schwarzen Flecken und sieht eigentlich aus wie dieser Snoopy aus der Zeichentrickserie. Er hat nämlich hinten am Rücken 2 so schwarze Punkte, große, wie so Flügelchen eigentlich. Er hat bernsteinfarbene Augen und hat ein Stehohr und ein Hängeohr. Und hat eine Rute, die ist ganz gerade und schwarz und das erste Stück ist weiß und steht wie angesteckt, sieht das aus. Als ob man da so pock in hinten so reingesteckt hätte. So ist er ganz süß, er ist wirklich toll und es besteht nur aus Muskeln und hat ein ganz kurzes, drahtiges Fell ohne Unterwolle, an dem selbst Zecken abperlen. Ich glaube, die bemühen sich da immer reinzukrabbeln, aber die schaffen das nie.
Die denken sich, komm, ich geb's auf.
Ja, und die Schnauze hat die Herzform. Also quasi, die ist quasi schwarz und ist aber in Herzform pigmentiert außenrum. Das ist der Snoopy. Ja, kein Wunder, dass der mich so angezündet hat, als ich den gesehen habe. Und die Khaleesi ist ein American Silver Labrador. Die hat blau-grüne Augen und ist ein bisschen kleiner. Ist ein kleines Labrador-Mädchen, sehr zart, sehr scheu, hat ein unwahrscheinlich weiches Fell und ist so ein bisschen hippelig und unruhig. Ich würde sagen, so ein ADHS-Hund eigentlich. Ja. Die kann sich nie so ruhig halten und tippelt immer durch die Gegend und so. Und wenn man die streicheln will, dann steht die immer sofort auf und legt sich zu einem. Und wenn man sich dann aber rüber über sie beugt und anfassen will, dann steht sie auf und geht
schnell
sofort und so. Schnell weg, ja, hat gar keinen Bock drauf. Und ist jetzt schon 9 Jahre alt, auch ein bisschen ruhiger geworden. Aber so sieht sie aus. Also unwahrscheinlich schönes Gesicht, dieses taubfarbene, braungraue Fell, ganz wuschelig, so hinten zur Rute hin. Der Labrador-Rute ist ja ganz so wuschelig, ne? Und hat diese wunderschönen, schönen Augen. Sie ist ganz anmutig und sie sah als kleines Baby, wir kennen sie schon, seit sie geboren ist, war sie ganz silberfarben und sie sah wirklich aus wie Khaleesi, diese Drachenkönigin von Game of Thrones. Und deshalb, ich habe so ein Meme auch gemacht mit den beiden, wo sie einen so anguckt und also der Hund und die Khaleesi daneben, so ein Foto. Und sie ist wirklich 1:1.
Süß. Die menschlichsten Eigenschaften meiner Hunde.
Also Snoopy, muss ich sagen, ist ja ein Kuschelmonster, aber das sind Terrier, also Staffordshire Terrier und so die sind wahnsinnig körperbezogen. Also das macht der richtig geil. Also kuscheln, der löffelt auch, ja. Also der legt sich so, ja, also wirklich unglaublich. Und Khaleesis menschlichste Eigenschaft, sie ist unwahrscheinlich, sie sucht so diesen tiefen Blick in die Augen, was ich total faszinierend finde, dass sie einen so angucken kann, so ganz tief einen diesen Blick in die Seele erlaubt, wirklich in diese Hundeseele. Und das ist bei ihr so, das finde ich so menschlich. Das ist wie ein Mensch, ne? Weil Hunde ja auf diesen Blickkontakt eher, sage ich mal, in ihrem aggressiven Ausdrucksverhalten haben, anstarren. Ne? Mhm. Aber wenn sie natürlich zu einem Menschen eine Bindung aufbauen, dann gewähren sie dir diesen Blick in die Augen, diesen langen Blick, halten die den Blick. Und das ist ganz was Magisches. Und das finde ich schon richtig menschlich.
Kann sie denn auch gut flirten?
Ja, die ist flirty. Sie ist vor allen Dingen auch, sie trägt ja immer alles durch die Gegend. Ja? Also die bringt ja morgens, holt sie schon die Hausschuhe, dann verschleppt sie die Socken. Die verschleppt das aber immer natürlich. Muss das immer im Haus zusammensuchen, wo sie das immer alles hin hat. Und der Snoopy war richtig wie so ein kleiner, eifersüchtiger, doofer Bruder, ja? Der das immer abgenommen hat. Also die kam mit was an, ist er sofort hin, zack, hat sie ihr weggenommen. Und das ging so weit, dass sie, er kam, sie hat es schon fallen lassen, und hatte auch keinen Bock mehr drauf. Und dann hat er gesehen, ach, die will das gar nicht wieder haben, die spielt gar nicht mit mir, ich habe auch kein Interesse, hat er es auch liegen lassen. Aber das ging nonstop, bis wir mal gesagt haben, das nervt die Khaleesi auch. Also ich meine, wenn die was rumschleppt und er muss ihr das auch nicht abnehmen. Und einem Kind würde man auch sagen, hey, kannst du mal deiner Schwester vielleicht jetzt die Barbie lassen? Lass das mal bitte. Und dann haben wir das mit ihm eben, man muss halt bei Jungs immer wieder das wiederholen, nochmal. Und dann hat er es kapiert und jetzt merkst du schon, jetzt kommt sie, jetzt guckt er es so an, rattert es richtig in seiner Birne. Das ist wirklich dieses Learning bei ihm jetzt, ja. Und er lässt sie und das finde ich total schön.
Ja, ein Film über meine Hunde hätte den Titel
Unendliche Liebe. Das ist so eine schöne Romanze, würde ich mal sagen. Oder Zwei freche Idioten auf Futtersuche. Könnte ich jetzt auch ein lustiger Titel zum Beispiel. Ja, Zwei freche Idioten auf Futtersuche. Genau, hey Boss, was gibt's zu futtern?
Okay, ich sehe schon, es gibt viele Vorschläge. Gut, das mit dem Futtern ist ja beim Labrador ganz klassisch.
Ja, auch wie die Leckerchen nimmt die Khaleesi, ne? Ich habe das mit ihr nie so von klein auf. Weißt du, die wird jetzt 10. Also Hundetrainer, das ganze Hundethema, das mache ich jetzt seit 8 Jahren. Und dieses erste Jahr, wo wir die hatten, auch beim Gizmo, da hatten wir überhaupt keine Ahnung. Und ich habe das wie jeder andere auch gemacht. Ich habe halt ein bisschen im Internet gegoogelt, habe mal auf der Hundewiese gefragt, wie macht ihr das denn? Und habe einfach rumprobiert. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, der das beizubringen, das Fressen vorsichtig zu nehmen, weil ich es geil fand, wie die immer hochgesprungen ist und sich das geschnappt hat, dann ist die wieder weg. Und naja, gut, okay, da war die klein, aber mittlerweile wiegt die auch 20 Kilo und die ist wie ein Piranha. Ja? Da kommt das Fressen, dann musst du froh sein, dass die keine scharfen Zähne hat. Und der Snoopy, wo man denken würde, so als Amstaff, ne? Also so schon geballte Power und Muskelkraft, der nimmt alles ganz vorsichtig. Mach's. Wie so ein kleines Püppchen, tut er die Lippen so vorstülpen. Nimmt das und dann kaut das auch noch so richtig. Der kaut Leckerchen, kaut Leckerchen. Und Khaleesi so, der Gizmo war auch so, der Mops, der war wie eine Schnappschildkröte. Der hat vor dem Leckerchen gesessen, hat es angeschaut, so, und du hast es hingehalten und es ist nichts passiert. 21, 22, war es weg. Und du bist richtig erschrocken.
Gott, wie so eine Schlange, die machen das doch auch so, oder? Dass sie dann genau, so zuschnappen.
Genau, wie so eine Kobra eigentlich. Dann hat er noch dieses Knautschgesicht gehabt und diese Kulleraugen. Du hast auch gedacht, da kommt jetzt nichts. Du bist richtig immer zurückgeschreckt, weil das wie so aus nichts kam.
Nächster Punkt, das sagen andere über meine Hunde und es stimmt nicht.
Ja, das ist auch immer so krass. Also über die Khaleesi sagen zum Beispiel andere, über Khaleesi sagt niemand was Schlechtes. Das muss ich sagen, das ist so ein People-Pleaser. Und über Snoopy. Gut, wir sind 2 Hundetrainer, wir haben einen Hund aus dem Tierschutz, wir haben einen Listenhund, also aus dem Amstaff. Da sagen die immer alle, ja, der gehorcht ja bei euch so richtig toll. Also der ist ja richtig toll, wie der gehorcht bei euch beiden Hundetrainern. Und die sehen das immer nur auf Instagram, wie das so, auf Instagram postest du ja auch nur die positiven Sachen. Wobei wir manchmal auch so Vorher-Nachher-Dinger machen, wo wir sagen, das ist Instagram versus Reality. Und der folgt natürlich nicht immer und der ist mir auch schon abgehauen. Und also jeder macht ja Fehler. Und die meisten Fehler macht man ja immer, die größten immer selber. Und auch selbst wenn du Hundetrainer bist, du machst auch Fehler, du hast auch deine Themen mit deinen Hunden, du hast den gleichen Scheiß wie alle anderen auch. Du gehst halt nur viel krasser damit um als andere Menschen, weil dich das viel mehr belastet, wenn dein Hund mal Scheiße baut, sage ich auf gut Deutsch, oder das nicht so funktioniert, weil du dir immer denkst, Scheiße,
jeder, ist doch mein Job.
Hundetrainer, die Leute, was denken jetzt die Leute über dich, weißt du? Und das ist so ein Ding, wo man sich viel zu viel Gedanken macht.
Die witzigsten Macken meiner Hunde.
Ja, Khaleesis Macke habe ich ja schon erzählt, die schleppt immer alles durch die Gegend. Und Snoopy hat auch eine Macke, der kommt aus schlechter Haltung, sage ich mal. Was heißt schlechter Haltung? Der ist zu einer Familie gekommen und der ist da sehr durchgereicht worden, die ersten Wochen seines Lebens. Und das ist ja für einen Hund nicht so doll, ne? Mhm. Auf der anderen Seite hatte der auch schon wahrscheinlich sehr viel Freiheiten, wenig Regeln, wenig Leitplanken. Und dann ist der, wächst so ein junger Hund natürlich dir schnell über den Kopf, vor allen Dingen, wenn der viel Energie entwickelt. Und dann haben die den halt im Tierheim abgegeben. Dann hat sich aber rausgestellt, der Hund kommt vom Schwarzmarkt, der hatte gefälschte Papiere, der war nicht mal geimpft. Das heißt, der musste wieder in Quarantäne. Das ist für einen Hund auch richtig krass. So, und dann kam er zu mir. Und dann überschüttest du natürlich so einen Hund auch mit Liebe und Aufmerksamkeit. Das ist sehr menschlich, ist aber aus pädagogischer Sicht betrachtet eher giftig für den Hund, weil du bringst damit Hunde, wenn du die zu sehr, sag ich mal, mit Aufmerksamkeit beschenkst, auch in so eine erlernte Hilflosigkeit. Wenn du immer sagst, komm, wir gehen dahin, komm her, komm, wir machen das. Der Hund muss ja lernen, sich an dir zu orientieren. So. Mhm. Und was mich bei diesem Hund total fasziniert hat, wir haben den halt abends, damit alle Hunde schlafen bei uns im Schlafzimmer, da stehen hier die Hundebetten und das ist immer cozy und komm, wir gehen alle ins Bett und dann gehen immer alle ins Bett und so war das bisher. Du, und der Snoopy, der ist gar nicht immer mit ins Bett gegangen. Der ist immer unten liegen geblieben. Und ich fand das total gruselig. Ich dachte, der mag uns nicht. Der sondert sich so richtig ab. Was plant der? Sag ich, was ist los mit dem? Warum will der nicht mit uns? Und Matti sagt, ja, das ist doch cool, der ist halt gechillt. Mhm. Weil der will halt einfach da unten bleiben. Und mittlerweile marschiert der auch mit uns immer hoch ins Schlafzimmer. Das hat sich irgendwann mal geändert. Aber der separiert sich trotzdem manchmal. Und zwar immer, wenn der was Geiles zum Fressen kriegt von mir. Ein Kong zum Beispiel, so Kauzeug ist das und so, was ich immer mit Zeug befülle und keine Ahnung. Dann verschwindet der damit immer in den Keller.
Ach.
Immer, der haut immer ab, geht in den Keller. Top, 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 höre ich in die Treppe runtergehen. Sag ich, was macht er denn jetzt? Und dann liegt er, wir haben so einen Fitnessraum im Keller, liegt er da hinten im Fitnessraum, kaut den und dann spielt er mit dem noch ein bisschen.
Das ist ja
und
süß.
Fand ich das ja strange, ne? Und Matti sagt, ja, zum Glück schmiert er das Ding nicht hier durch die ganze Bude. Und ich so, ja, gut, aber der kann den doch auch oben kauen. Warum macht er das nicht? Macht doch Khaleesi auch. Nee, der will dann seine Ruhe haben, wie so ein Schatz Gollum. Mein Schatz, schleicht er weg, liegt dann da unten. Ich mache dann die Kellertüre zu und irgendwann, ach, fällt mir ein, der Hund ist ja noch da, mach dann die Kellertüre wieder auf und dann sitzt er schon auf der obersten Stufe und guckt mich an und sagt,
ich bin fertig. Danke, dass du mich jetzt wieder reinlässt.
Ja. Das ist deine Marotte.
Und schläft er denn mittlerweile im Bett?
Nein, die dürfen nicht ins Bett, die Hunde.
Ah.
Wir lassen unsere Hunde gar nicht ins Bett. Das ist wirklich unser Space.
Aha.
Aber er geht ins Bett, das macht er auch, aber nur 50%. Das heißt,
er
legt nur seinen Oberkörper
ja, okay.
Und die Beine. Und das macht er auch, bis er die Beine zusammensacken hinten und er sich nicht mehr halten kann, weil er so müde ist, weil der obere Teil schläft schon 50%, unten stützt noch und dann sinkt
und dann
er.
Irgendwann.
Ja, ganz süß. Also das ist so unser Morgenritual. Er kommt morgens immer uns am Bett so begrüßen und dann müssen wir immer die Bettdecke schütteln. Das liebt er. Dann liegt er so auf der Matratze und dann schütteln wir die Bettdecke und dann weht diese Wehen und dann schnappt er so ein bisschen in die Luft und freut sich und dann ist er unter der Decke und dann ist er ganz ruhig und das ist echt total schön.
Aber sie schlafen im Schlafzimmer dann?
Im Schlafzimmer, ja. In ihre eigenen Hundebetten.
Ah, okay.
Und wir kuscheln schon mit, es gibt ein Zimmer, da dürfen sie auf, da steht eine Couch und das ist die Hundecouch und da dürfen die drauf.
Ach so, auf die andere an auch nicht?
Im Wohnzimmer dürfen die auch nicht.
Ach, okay.
Gehen die auch nicht. Nee, will ich nicht, weil das ist so. Kennst du es, mein Bereich, dein Bereich?
Ja.
Ja, mein Bereich, dein Bereich, stopp, ja. Dass ich glaube, wenn ich den Hunden zu viel Freiraum geben würde und wenn ich ihnen alle Plätze, wenn sie sich alle Plätze aussuchen würden, würden sie auch schwer zur Ruhe kommen. Und so kommen die gut zur Ruhe, weil die genau wissen, okay, da kann ich mich da hinlegen und wenn ich mal, das ist die Couch, da kann ich drauf. Und Hunde können das auch super gut unterscheiden. Wenn wir jetzt weg wären und hätten das Wohnzimmer zu, würden die sich wahrscheinlich auf die Couch legen, bin ich sicher, im Wohnzimmer. Mhm. Der geht auch, wenn wir weg sind, ins Bett oben und legt sich da drauf, das weiß ich. Aber das machen Hunde einfach weil ja Hunde dieses Mein- und Dein-Denken nicht so haben. Wenn Plätze freigegeben werden, dürfen die anderen die Plätze halt benutzen, bis ich wiederkomme sozusagen. Aber nee, wir machen das wirklich so, nicht ins Bett, nicht im Wohnzimmer auf die Couch. Es gibt ein Zimmer, da liegen wir alle auf der Couch, da dürfen sie drauf, wie sie lustig sind. Und das haben die super akzeptiert.
Ich mag das ja auf der Couch so. Ich finde so Fernseh gucken und dann den Hund so daneben und so ankuscheln, finde ich halt super.
Das ist ja auch schön. Und weißt also. Du, ich liebe das auch, mit dem zusammen rumzuliegen. Ich finde das, wenn ich mit dem auf, also bei uns im Arbeitszimmer, auf diesem, da haben wir so eine Koje, so eine Seemannskoje, so ein, aus Holz, beziehungsweise so wie so ein, ja, und das ist so gemütlich da, mit ganz vielen Kissen, und da gehen die auch drauf, und da lege ich mich hin, da kommt sofort ein Hund an, legt sich da hoch, und die kuscheln sich auch ganz eng zusammen, und das brauchen ja Hunde auch, dieses, ich würde mal sagen, diese soziale Interaktion, ne, das ist für Hunde total wichtig. Es gibt ja so eine Studie, oder beziehungsweise so eine wissenschaftliche Untersuchung, wo man mal Sozialverhalten von Hunden sich genauer angeschaut hat und festgestellt hat, dass bei Straßenhunden, man hat die untersucht, ne, hat mal geguckt, wie machen die das und so, und hat dann festgestellt, da gibt es ja Hundegruppen und die liegen ja dann nachts auch immer in Parks und so zusammen. So. Allerdings haben nur die Hunde, die aus einem Familienverbund kommen, also Geschwister oder Kinder, oder ne, die liegen mit Körperkontakt und die anderen Hunde nicht.
Ach,
das ist spannend. Also das heißt, dieser Körperkontakt ist ein ganz wichtiger Teil von sozialer Interaktion, aber nur eben unter ganz eng gebundenen Familienmitgliedern. Und deshalb ist das auch wichtig, wenn du einen Hund hast, dass du mit dem Körperkontakt hast. Das brauchen Hunde. Ja. Das ist für die wichtig. Wenn die das nicht bekommen, wenn du mit deinem Hund mal nie kuschelst, weißt du, wenn du sagst, ja, ich kuschel nicht mit dem, weil er darf nicht auf der Couch, ja, verdammt nochmal, dann leg dich mit dem auf eine Decke, auf den Boden und kuschel mit dem. Es gibt auch Hunde, die wollen das gar nicht, ne? So wie die Khaleesi, die dann immer aufsteht. Aber sie liegt doch mit Körperkontakt, die will halt jetzt nicht beschmust werden.
Gut, aber das kann so ein bisschen,
aber Kontakt liegen will die auch, das findet die gut. Aber bloß nicht anfassen, dann weißt du so, nicht massieren, nein, dann steht die auf. Ne? Gibt es ja auch in Beziehungen, dass man nicht massiert werden will.
Naja, genau.
Massage mag ich nicht.
So hat jeder seine eigene.
Mag ich nicht, aber ich massiere sogar. Ich mag keine Massage.
Sehr schön. Wir machen mal eine kleine Entweder-Oder-Runde. Das ist dann nicht nur Hund, sondern auch ein bisschen, wir wollen dich ja auch ein bisschen noch kennenlernen. Lieber prominent unterwegs oder inkognito?
Du, am liebsten inkognito. Das ist jetzt in der Kleinstadt in Cuxhaven nicht so einfach, würde ich mal sagen, inkognito, weil da kenne ich halt gefühlt einfach jeder.
Ja.
Und aber das ist egal. Also ich habe so dieses Promi-Ding, ich gehe auch nicht so gerne auf so Promi-Partys, Promi-Veranstaltungen, das ist immer so langweilig. Ich bin eher immer so normal mit Leuten unterwegs, mit unseren Freunden, Bekannten und so. Es ist ja auch so krass, wenn du von der Großstadt in eine Kleinstadt ziehst. Dieses Nachbarschaftsding, das ist was völlig anderes. Also bei uns in der Straße, das ist echt so Wisteria Lane, ja. Da kennt jeder jeden und jeder weiß über jeden und hallo.
Wobei die nehmen dich dann wahrscheinlich nicht mehr so als Promi wahr, oder? Nö, sondern da bist du halt einfach der Kumpel oder der Nachbar oder so, ne?
Die zwei, das Pärchen, das schwule Pärchen sind wir. Weißt du, das ist viel aufregender für die gewesen am Anfang, als wir
als
da
hingehen.
Als das Fernsehding, ja. Dass wir jetzt wir haben auch ein schwules Pärchen in der Straße wohnen. Ja, weißt du so. Und das war irgendwie witzig und ganz tolle Leute und muss echt sagen, so ganz viele. Man muss dir vorstellen, in dem Haus, unser Haus ist das ist gebaut worden 1932. Und schöner alter Hamburger Klinker. Und dieses Haus war das erste Haus da in der Nähe vom Strand in der Straße. Und das 1:1 Haus steht daneben. Es sind zwei Häuser vom gleichen Architekten. Und eine alte Dame über 80 Jahre hat in diesem Haus nebenan noch gewohnt. Und so eine alte Oma. Ganz süß. Marianne. Und die hat uns von Anfang an ins Herz geschlossen. Das war so süß. Und die hat da mit ihrem Mann gewohnt. Der war 2 Jahre vorher verstorben. Und sie war echt noch nicht darüber weg. Und Matti, mein Mann, der Sozialpädagoge, der hat die halt gleich gecatcht, weißt du. Hat sie gleich ihr Herz ausgeschüttet und so. Das war richtig süß. Und dann sind wir da am Bauen noch und machen so ein bisschen, haben eine Veranda gebaut. Und plötzlich sagt sie, Jungs, könnt ihr mal kurz rüberkommen? Ich habe was für euch. Und dann gehen wir rüber und dann steht da ein ganz alter Strandkorb. Ein selbstgebauter. Ihr Mann war Schreiner. Und sie sagte, den hat mein Mann für uns gebaut. Und da haben wir immer drin gesessen, in der Sonne, jetzt auch wenn es noch Frühling ist, noch nicht so warm. Aber in der Sonne ist da so schön. Und ich brauche den ja jetzt nicht mehr und ich möchte den euch schenken, dass ihr da drin jetzt sitzen
könnt.
Das fand ich so eine schöne Geste von der. Ja. Und hat sie gesagt so, da kann man sich auch nackig reinsetzen, das ist so warm da drinnen, sieht ja keiner, ne? Ja, und das hat sie mit ihrem Hans auch immer gemacht und das war einfach so warmherzig und so cool, weißt du, und so schön und so generationenübergreifend, ne? Weil es hätte ja auch völlig anders laufen können. Man war manchmal ja auch so Panik, wenn man da so ein bisschen in die Kleinstadt zieht, dass die Leute irgendwie so, keine Ahnung, das eben nicht so relaxed sehen, aber so war es nicht und deshalb, also so schön in der Kleinstadt auch mit den Leuten, das ist echt eine tolle Erfahrung, ja.
Ja, das glaube ich. Ich bin auch gerade aufs Dorf gezogen.
Echt?
Von
und
daher.
Wie fühlst du dich?
Das ist auch schön. Und da ist das auch so. Da hat man dann halt so, die ganzen Läden sind noch ein bisschen closer und so. Ich meine, klar, in Frankfurt, du hast auch immer deine Hut, ne? Aber irgendwie.
Ich finde ja Wiesbaden auch so zauberhaft. Ja. Also wir waren ja neulich in Wiesbaden und diese kleinen Geschäfte da, diese Vinotheken, am Samstag trinken da alle Weinchen, essen was zum Mittag, stehen da rum. Das ist zauberhaft. Und das ist schön in der kleinen Stadt. Das hat sowas, ne?
Total.
Und
ja,
dann weiß man immer gleich, da macht was Neues auf, da müssen wir mal dahin, dann besuchen wir mal die. Und na, wir wohnen natürlich auch in so einem Urlaubsgebiet, muss man sagen, Cuxhaven, da macht halb NRW Urlaub so ungefähr gefühlt und da ist immer viel los und es war für uns auch so der Gamechanger zu sagen, ja, wir ziehen von der Großstadt dahin, weil da ist halt Feriensaison, weißt du, da ist von April bis Dezember Halligalli und das ist richtig geil. Und da ist auch immer Konzert und Deichbrand und das und da passiert das und da meine Mami kommt jetzt und im Herbst ist Winzererfest und da machen sie das. Und du hast immer Action. Und ich stelle mich so als alter Opa da vor mit meinem Rollator, düse ich mal da an den Strand runter und da gucke ich mal, was die Kiter wieder machen. Und habe ich mein Hundchen dabei, wahrscheinlich so einen kleinen, der sitzt da vorne drin, weißt du, im Rollator. Irgendwie so ich, da wird es nie langweilig. Und das kann man machen, aber wenn ich jetzt so aufs Dorf gezogen wäre oder wo gar nichts ist, das hätte ich nicht gepackt.
Nee, ein bisschen soll schon was sein, aber du, Cuxhaven ist mir ja gut bekannt, ich moderiere ja Bingo die Umweltlotterie im NDR und die Reise nach Cuxhaven ist eine, die wir sehr oft in unserem Programm haben.
Ja. Also es ist wirklich ein beliebtes Ferien- und Freizeitziel. Ja.
Bücher oder Fernsehen?
Beides, wobei ich gerade so, also zum Runterkommen einfach nur mal so balla. Reality ist, TV ist ja meine große Leidenschaft.
Ja.
Und ich moderiere ja auch Promi Big Brother, die Late Night Show seit 10 Jahren. Und das ist immer so für mich so ein bisschen wie so Ferienlager. Einmal im Jahr so 2-3 Wochen so balla, nicht nachdenken. Keine Menschen mit Hundeproblemen, alles irgendwie easy peasy. Nur so durchgeknallte Promis in so einer Reality Show. Und Matti und ich, wenn wir abends mal so um 10 noch irgendwie vom Termin nach Hause kommen, wir wollen nochmal richtig so abschalten, nichts Anspruchsvolles mehr, kein Buch, gar nichts, dann gucken wir irgendwie Reality und kannst ja überall auf Streaming-Plattformen und so gucken, auf Join jetzt und keine Ahnung, was wir da schauen. Und aber ansonsten immer gerne Bücher und immer gerne vor allen Dingen aber auch trotzdem Sendungen. Und was ich witzig finde, wir gucken auch NDR. Hätte ich ja früher
im Norden,
geguckt.
Ne?
Also guckt man NDR.
Natürlich. Aber weil du Big Brother gerade angesprochen hast, das passt zum nächsten Entweder-Oder, nämlich Big Brother oder Dschungel.
Big Brother auf jeden Fall. Ich war ja im Dschungel. Ich versuche das immer zu verheimlichen. Ich denke mir, die Leute haben das vergessen. Das ist ja schon 10 Jahre her. Das haben ja auch die meisten vergessen. Ich finde halt Dschungelcamp, das ist mittlerweile so vorhersehbar geworden. Das ist immer irgendwie gleich. Und klar sind das schöne Bilder im Winter, alles grün und Australien und das Meer und alle rennen da rum und schwitzen. Das sieht man irgendwie, das ist so für das Auge einfach schön entspannend. Ja. Aber es ist immer das Gleiche. Die essen immer den gleichen Quatsch die ganze Zeit. Ja, immer den gleichen Schmuddel, Kakerlaken fallen auf dich runter. In irgendwelche Höhlen muss man krabbeln. Das sieht immer alles gleich aus. Ja. Die Leute sind austauschbar. Und bei Promi Big Brother muss ich sagen, die lassen sich halt jedes Jahr wieder was Neues einfallen. Da ändert sich zumindest der Look immer. Also deshalb bin ich da eher so auf dieser Promi Big Brother Seite.
Wir kommen wieder zurück zu den Hunden. Wir wollen ja auch immer ein bisschen, dass unsere Zuhörer was lernen über die Rasse der Hunde,
die der
Promi mitbringt sozusagen. Mhm. Jetzt fangen wir mal mit dem Labrador an.
Ja.
Ich habe nachgelesen, kommt ursprünglich von der kanadischen Ostküste. Angeblich stammt er ab vom St. John's Hund. Und diesen Wasserhund sollen Fischer ja zum Apportieren von Fischen eingesetzt haben. Und Zuchtbemühungen gab es vor allem in England. Dort wurde die Rasse dann 1903 anerkannt. Jetzt gelten sie als menschenfreundlich und auch als leicht erziehbar. Merkst du tatsächlich den Unterschied zu deinen anderen Rassen, die du hast und hattest?
Das ist immer so geil, wenn man diese Beschreibungen im Internet liest über Hunde, auch unsere Bücher, die sind ja alle familienfreundlich, alle leicht erziehbar, intelligent, alle freundliches Wesen, aufgeschlossen. Das ist natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich, aber es gibt natürlich schon, sag ich mal so, allein durch die Genetik bestimmte Fähigkeiten, die die Hunde mitbringen können. Ich nenne das immer Talente. Die haben Talente. Und ein Talent von einem Labrador Retriever ist es eben, Sachen zu apportieren, Sachen zurückzubringen, zu dir zurückzukommen, so Rückruf und so. Ne? Die sind sehr vom Gemüt her gechillt eigentlich. Wobei es auch immer das Gegenteil gibt. Es gibt auch biestige Rüden. Ja, also es kann immer mal passieren. Mhm. Aber das ist ein Hund, der natürlich gezüchtet wurde, selektiert wurde von Menschen. Da wurden immer die Hunde verpaart miteinander, die eine hohe soziale Aufgeschlossenheit mit sich gebracht haben. Weil, wenn du dir vorstellst, bei den Fischern, Eisfischern in Kanada und überall, diese Labrador Retriever, die haben sie aus Neufundländern und diesen St. John's Dog gezüchtet und die sind mit denen auf den Booten gewesen und die haben die Netze aus dem Wasser gezogen und die haben nicht nur die Fische gebracht, die auf Deck geplumpst sind und so wegflutschen wollten, sondern die, wenn ein Fisch aus dem Netz ins Wasser gefallen ist, sind die hinterhergesprungen, haben den rausgeholt.
Ach, krass.
Das musst du dir vorstellen. Und die haben größte Freude dran gehabt, wenn sich der Fischer gefreut hat, ja super geil. Weißt du, die haben diesen Willen. Man sagt, diesen Will to please. Das ist denen so wichtig, dass die Feedback bekommen positiv von ihren Menschen. Die kannst du du musst mal Labrador Retriever beobachten, wenn du mit dem redest, nicht mit Leckerchen. Klar, verfressen sind die auch. Aber das Ding ist eher so, wenn du sagst, ja super, machst du das toll, ja feine, da bewegt sich der ganze Körper. Das triggert diese Hunde total. Wenn ich zum Gizmo, zu meinem Mops gesagt habe, ja super, machst du das ganz, hat er mich angeschaut, er sagt, willst du mich verarschen? Wenn du so mir sagen willst, ich bin super, dann zeig mir das mal, gib mir mal was Schönes. Weißt du so, der ist eine ganz andere Rasse, so ganz andere Persönlichkeit. Und das ist auf jeden Fall beim Labrador Retriever schon so ein Skill, dieser Will to Please, ne, dieses Gefallen wollen.
Und deiner hat das aber auch.
Talisi hat das total.
Ja.
Die freut sich über stimmliches Lob brutal. Der ganze Körper beginnt zu schwingen und weißt du so, ne?
Mhm.
Und da kann man auch super arbeiten mit einem Hund, weil du ganz über kleine Kommandos, nur über so, ja fein, super, kannst du den Hund total gut steuern, motivieren, in eine Richtung bringen. Und das ist toll und das hat sie auch zu diesen, sage ich mal, mit beliebtesten Familienhunden. Das gilt ja als der mit der Familienhund schlechthin, die Retriever. Und er ist ja auch der Royal Dog, nachdem die Corgis der Queen ja jetzt als Kronhunde quasi ausgedient haben. Und Kate und William natürlich Labrador Retriever haben. Und der Bruder von Kate, der einen Labrador Zucht hat, ist jetzt quasi dieser Labrador Retriever. Das wird der neue Königshund werden. Der neue britische Königshund. Endlich zieht dann der Labrador Retriever.
Endlich.
Ein. Und man kann sich's auch so schön vorstellen, wenn sie aus ihren dicken Rovern, Ranch Rovern steigen mit ihren Barberjacken und die Gummistiefel
ja,
an und
passt.
Die Labrador purzeln hinten aus dem Auto raus. Ne? Das ist doch ein schönes Bild.
Wenn so brauchen jetzt halt nur ein bisschen mehr Platz, ja, weil stimmt. Die von der Queen waren ja ein bisschen kleiner, aber die hatte ja auch deutlich mehr.
Aber es ist auch eine geile Spiegelung, muss ich sagen. Also wenn man das mal von diesem Spiegelungsthema betrachten würde, die beiden Hunde, Labrador Retriever und die Queen mit diesen Corgis, das ist schon nachvollziehbar. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes Buch, was ich geschrieben habe, Mensch-Hund-Spiegelung.
Ah, okay. Ja gut, die Corgis gelten ja als so ein bisschen auch griffig, kantig. Das war die Queen auch. Und der Labrador halt so wie Kate vielleicht eher nett.
Das ist spannend, dass man, wenn man nur den Phänotyp jetzt mal, ne? Das ist ja immer der Trigger. Bei der Spiegelung geht es ja im Grunde darum, wenn man das kurz erklärt, dass man irgendwann mal Verhaltenswissenschaftler festgestellt haben, dass Hunde bei uns sind, das ist nicht zufällig, sondern ganz viele Mechanismen in unserem Unterbewusstsein bringen uns zu einem bestimmten Hund und auch zu bestimmten Themen mit dem Hund. Also das heißt, wenn unser Hund zum Beispiel Probleme macht im Zusammenleben, dann müssten wir einfach mal bei uns gucken, gibt es da irgendein Thema bei uns, was uns davon abhält, mit dem Hund das anzugehen und daran zu arbeiten. Also dein Hund bettelt halt total und ist immer ne, so übergriffig. Und das ist ja ein Signal dafür, könnte man sagen, wenn man jetzt verhaltenstherapeutisch arbeitet, und das machen wir, dass du Probleme hast, dass es dir schwerfällt, sag ich mal so, Grenzen zu setzen, Grenzen zu ziehen. Das ist auch ein generelles Thema. Also man guckt erstmal auf die Mensch-Hund-Beziehung, dass man sagt, Mensch, warum funktioniert das nicht? Warum schaffst du das nicht, dem Hund das Betteln abzugewöhnen? Und das, weißt du, ich gebe dir Tipps und Hilfestellung. Jeder Hundetrainer hat einen Werkzeugkasten. Und du probierst das und das und das. Und alles funktioniert nicht. Und am Ende bist dann nur noch du übrig als Besitzer. Und dann sagen wir, okay, jetzt gucken wir mal auf dich.
Das ist interessant. Kannst du mal auf mich gucken? Mein Hund ist sehr eifersüchtig und möchte niemanden an mich ranlassen. Okay. Was sagt das über mich?
Naja, also wenn du einen Hund hast, wenn du das so empfindest, dass dein Hund dich quasi kontrolliert und steuert, indem dass er quasi wie so ein Bodyguard Dinge abschirmt von dir, dann könnte das zum einen etwas sein, was, da ist immer so geliebt werden, ein großes, kann geliebt werden, ein Thema sein in deinem Leben. Also dieses generell, wenn man das mal so betrachtet, werde ich von anderen akzeptiert, werde ich genug geliebt, bekomme ich genug Liebe, habe ich genug Liebe bekommen. Wenn das Themen sind, die in deinem Leben schon mal aufgetaucht sind, ist das schon ein Signal, dass der Hund das spiegelt. Weil wenn ein Hund, wenn du das so empfindest, dass der Hund das abhält von dir, dass er eifersüchtig ist, schaffst du es ja irgendwie nicht, ihm zu signalisieren, du brauchst nicht eifersüchtig zu sein auf mich, ich manage hier, du hast hier gar nichts zu managen. Mhm. Das machst du aber nicht, unterbewusst vielleicht, weil dir diese Situation unangenehm ist, so eine Grenze zu ziehen oder so für dich auch mal einzustehen und zu sagen, ich mache das aber selber, ich kann das alleine, ich brauche dich da nicht dazu. Mhm. Und dann ist die Frage, warum schaffst du das aber nicht? Da müsste man jetzt tiefenpsychologischer mal sprechen, das ist sehr persönlich immer, das merkst du, das geht schon sehr in die Persönlichkeit. Aber eigentlich würde ich sagen, kannst du das ganz toll ändern, indem du dich vor deinen Hund stellst und sagst, pass mal auf, ich manage hier und wenn ich jetzt jemanden habe, dann sitzt der im Bett und nicht du, also raus. Das ist hart, die Entscheidung zu treffen, aber dann musst du halt dich mal entscheiden. Dann musst du dich mal wirklich entscheiden, Jule. Dann musst du eine Entscheidung treffen. Das ist so ein Thema in deinem Leben. Ich merke das, diese Entscheidungen treffen, auch wirklich endgültig sich entscheiden zu können für was. Und zu sagen, ich mache das jetzt. Und nicht sagen, ja, mache ich es nicht. Ah, mache es vielleicht doch, aber was könnte ich noch machen? Bist du ein Mensch, der immer einen Plan B hat?
Nee, also sagen wir mal so, beruflich kann ich mich gut entscheiden. Privat meine ich. Aber privat, nee.
Siehst du? Menschen, die sich immer entscheiden können, die haben immer einen Plan B, Plan C, die sind so strukturiert. Aber wenn man diese Struktur gar nicht hat, wenn man sagt, lass einfach mal laufen, ist natürlich auch schwieriger dann.
Das ist sehr interessant.
In so Beziehungskonstrukten, wo so Sachen reingehen, da Entscheidungen zu. Hunde spüren das. Guck mal, es gibt keinen besseren Psychologen als dein Hund. Hunde sind die besten Psychologen. Die wissen, wie es uns geht, noch bevor wir wissen, wie es uns wirklich geht. Die können unsere Angst, unsere Emotionen riechen. Die sind so darauf geschult, durch diese Jahrtausende Zusammenleben mit uns Menschen, uns zu beobachten, auszuspionieren, sich uns anzupassen. Ja? Die können das alles vorhersagen. Und deshalb liefern die auch immer wieder durch ihr Verhalten Hinweise, was bei uns vielleicht gerade los ist oder was bei uns nicht funktioniert oder was gerade nicht gut läuft. Das ist total spannend. Davon handelt dieses Buch, das ich geschrieben habe, Das Geheimnis der Spiegelung. Nämlich, es gibt so unterschiedliche Menschentypen. Und diese unterschiedlichen Menschentypen haben jetzt alle Hunde. Ich würde mal sagen, ein Hund ist ja beim einen Mensch so und beim anderen ist der so. Weil da halt zwei unterschiedliche Typen aufeinander prallen. Und die Frage ist jetzt, entstehen da Probleme oder nicht? Wenn es passt, entstehen keine Probleme. In der Psychologie nennt man das Passung. Und wenn die Passung eher schlecht ist, entstehen Probleme. So, die entstehen aber, weil das Zusammenleben eben schwierig ist, weil du bist so ein Typ und dein Hund ist so ein Typ. Und wenn das Problem dann wirklich da ist, wie zum Beispiel Hund ist aggressiv an der Leine oder Hund ist mega eifersüchtig oder ne, so, dann reicht es schon, wenn du mal ein bisschen guckst, wo kann ich meine Skills für mich persönlich verbessern, wie kann ich persönlich ein bisschen an meinem Mindset arbeiten und dann kann der Hund das viel einfacher von dir dann lernen und übernehmen. Und ich würde so weit gehen, die neue Wissenschaft sagt, die Neurowissenschaft, wir können das so machen, du kommst mit deinem Problem, mit deinem Hund zu mir, der Hund zieht an der Leine, sage ich jetzt immer, ich gucke dich an, rede mit dir, sag komm, wir machen mal ein bisschen, sage ich mal so ein bisschen therapeutisches Training. Du erzählst mir ein bisschen was, ich gebe dir ein paar gute Tipps für deine Persönlichkeit. Du arbeitest an dir und in einer Woche hört das Problem bei deinem Hund auf, ohne dass ich den angefasst habe, den Hund. Weil der Hund auf dich reagiert und du dann plötzlich neue Skills mitnimmst für dein Leben. Und das ist fantastisch. Und es gibt ja ganz viele Trainer, die arbeiten schon verhaltenstherapeutisch. Und es gibt sogar Trainer, die arbeiten verhaltenstherapeutisch und noch mit Psychologen zusammen. Es gibt ja Menschen, die haben mit ihren Hunden schwerwiegende Probleme. Und da ist es oft so mal ganz gut, wenn die Leute wirklich auch in eine Psychotherapie parallel noch gehen. Aber das sind ja Probleme, die halt vorher Hundetrainer nicht lösen konnten. Wir reden jetzt immer von Sachen, wo wir mit normalem Training an unsere Grenzen kommen. Aber es ist schön zu sehen, Menschenhund, das ist der ideale Partner, der ist selbstlos, der judgt uns nicht. Ob wir Kohle haben oder nicht, das ist dem völlig egal. Ja. Weißt du, der nimmt uns so, wie wir sind. Der weiß noch, wie es uns geht, bevor wir das selber wissen. Der ist treu, weißt du. Ja, der ist einfach ja, ja. So. Ne? Das, sowas findet man ja eigentlich in der richtigen Beziehung gar nicht oder sehr selten. Und deshalb haben ja so viele Menschen auch Hunde, weil die das fühlen und spüren. Und die holen sich dann einen Hund nach Hause, ohne eigentlich zu wissen, was hole ich mir da? Der Partner, was hat er für Bedürfnisse? Was braucht er eigentlich? Mhm. Die holen den sich vielleicht meistens, der Trigger, der sieht gut aus, den mag ich, das ist mein Typ. Mhm. Also so wie in der Beziehung auch.
Wie in der Beziehung, genau.
Aber es gibt dann Probleme. Weißt, am Anfang ist immer alles Honeymoon, nur die positiven Sachen. Der Hund ist da, ach wie toll, ach wie mega. Ich freue mich so, diese Vorfreude, ist wie beim Date, diese Vorfreude. Du schreibst dir irgendwie, du siehst ja den Hund auch eigentlich vielleicht ein, zweimal vorher beim Züchter. Klar, ja. Oder wenn du aus dem Tierschutz holst, gar nicht. Und das ist wie bei so einem Tinder-Date, sag ich mal. Ja? Du schreibst dir mal WhatsApp, und dann hast du eine Vorstellung, wie der Hund ist. Und dann kommt der, so, und dann, bam, ist erst einmal Chaos. Und dann gibt es schon die ersten Probleme. Dann rennen die ersten schon zum Therapeuten und das ist dann der Hundetrainer bei Hunden. Aber weil wir jetzt auf die Corgis kommen wollten und auf den Labrador von Kate und William und von der Queen, was wäre denn die Spiegelung bei der Queen mit ihren Corgis? Das ist halt total spannend. Das ist eine ganz klare Spiegelung, wenn man das sieht. Guck mal, Spiegelung, muss dazu sagen, geht entweder in die eine Richtung oder in die andere. Entweder holst du dir einen Hund, der deiner Passung entspricht, Unterbewusstsein sagt, passt genau, bist wie du, ich hole mir was Ähnliches. Oder dein Unterbewusstsein sagt, das brauchst du, das will ich immer schon haben, diese Skills hätte ich immer schon gerne, hol dir das.
Aber da ist ja eher, die hat sich ja was Passgenaues geholt, oder?
Krass, weil ein Corgi ist ja ein knallharter Hütehund.
Ja.
Das sind Hütehunde. Das sind keine irgendwie Terrier oder so, das sind Hütehunde. Das heißt, das sind...
Die managen Sachen.
Managen große, sage ich mal, Ansammlungen von Menschen.
Mhm.
Das macht eine Königin auch.
Ja.
So. Aber Hütehunde sind auch wahnsinnig so wie Familie, die müssen immer alle zusammentreiben. Dieses Familiending, das entspricht ihr natürlich. Ne? Das findet die toll. So ein Hund, der alle zusammentreibt, so ein Hund, der... Ne? Das ist so genau ihre Lebensaufgabe. Familienzusammenhalt. Ja? Wir müssen alle zusammenhalten, egal was passiert. Auch so ein Hütehund, der ist ja knallhart, rennt die Furche weh, ein Schaf büchst aus, Camilla, puff, wieder rein in die Reihe. Weißt du, so, ne? So.
Ja.
Und dann natürlich, jetzt gucken wir mal auf, dann sind die natürlich aber auch so niedlich. Das heißt, sie hat Humor. Diese Hunde schauen ja schräg aus. Die schauen ja aus wie so Gremlins eigentlich.
Ja, genau,
ne?
Genau. Ja.
Und man merkt das ja auch bei ihr. Ich glaube, dass sie so einen trockenen Humor hat.
Ja.
Und dass dieses wahnsinnige Arbeitswillen dieser Hunde, dass das auch ihrem Arbeitswillen entspricht, diesem Land dienen immer, ne? Das stur dadurch, ich muss das machen. Das ist so typisch. Und das ist logisch, dass sie keinen Pudel hat oder irgendwie, keine Ahnung, dass sie einen Labrador hat. Das hätte die gar nicht interessiert.
Nee.
Weißt du? Oder ein Jagdhund, also so ein Jagdhund, das hätte die gar nicht interessiert, sondern für sie, die Spiegelung ist hier ganz klar dieses Pflichtbewusstsein und diese Familie, beziehungsweise dieses alles zusammenhalten, das war ja wie so ein, bei der, das hätte ja auch der Wahlspruch sein können, ich muss alles zusammenhalten auf Biegen und Brechen.
Ja.
Und das ist schön, dass man da, das ist die Spiegelung, würde ich sagen, mit da. Und bei, du hast schon gesagt, bei Kate und William, Labrador Retriever, das dieses Thema ist halt, das ist so, ich will auch allen gefallen.
Mhm.
Ne? Das ist so, ich bin so ein People-Pleaser, ich will auch, hoffentlich mögen mich alle. Und dann habe ich natürlich auch einen Labrador. Also wenn das dein Thema ist, hoffentlich falle ich nicht auf, hoffentlich mögen mich alle, hoffentlich finde ich mich nicht doof. Ja? Und so Familie finde ich auch süß und so ungefährlich. Ja, bloß nicht auffallen, kein freches Wort, nie mal ein bisschen mutig sein, mal nach vorne gehen, mal sagen, ey, ist aber nicht so. Ist irgendwas, hast du ein Problem? Das würde ein Labrador-Mensch nie sagen. Der würde immer sagen, lass es doch mal reden. Ah, finde ich gut. Habe ich dich da verletzt? Echt, wollte ich gar nicht. Habe ich nicht so gemeint. Das ist so Labrador-Retriever.
Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ja. Und das passt ja, finde ich, ganz gut zu deinem neuen Projekt, was du angehst.
Ui.
Nämlich ein Retreat für Hunde und Menschen.
Ja,
ein Retreat sozusagen. Für Hunde, Menschen. Man darf künftig zu dir kommen und dann ein Wochenende oder ein paar Tage verbringen in deinem Ist es dann ein Hotel?
Nee, das ist eigentlich Hotel. Ach Gott, euer Hotel, ey, da würde ich ja sterben, wenn ich ein Hotel hätte. Aber das ist so, das ist ein Wochenend-Workshops für Mensch und Hund. Aber eher so, sag ich mal, es geht eher so um diese Themen Bindung, Beziehung. Wie kann ich mit meinem Hund noch ein bisschen mehr an meiner Bindung arbeiten? Wie können wir noch enger zusammenkommen? Kann ich neue Talente vielleicht entdecken bei meinem Hund? Kann ich die fördern? Kann ich über meinen Hund was lernen? Kann ich über mich was lernen? Das war immer so mein Wunsch, weil so Spiegelung, Bindung, das sind halt so unsere Themen. Und weißt du, wir haben diese wunderschöne Landschaft da am Meer im Cuxhaven, wir haben das Watt, wir haben die Küstenheide, wir haben die Strände. Und ich habe so ein Lost Place gefunden, so eine alte, verwunschene Gärtnerei, eingeschlafen in so einem kleinen Wald am Strand, also wunderschön, eingezäuntes, tolles 1 Hektar Gelände und mit einem See für Hunde, wo die schwimmen können und mit einem Adventure-Parcours und einem Wald, wo wir Nasenarbeit machen können. Da kannst du sogar Mantrailen da drin, so groß ist das. Und ich möchte einfach Menschen zusammenbringen an einem Wochenende, die dort einen Urlaub verbringen mit ihrem Hund und zusammen ganz tolle Herausforderungen annehmen jeden Tag. Ihren Hund kennenlernen, sich noch ein bisschen besser kennenlernen und mit dem Hund auch mal Sachen machen, was sie vielleicht so zu Hause in der Hundeschule oder so nicht machen würden. Auch Ideen mitnehmen für zu Hause, wie sie mit ihrem Hund neue Sachen ausprobieren können und einfach auch mal so einem Hund die Möglichkeit zu geben, hey, wir gucken mal, was hat der für Talente, mein Hund? Was würde denn gut passen bei dem? Ach, das wusste ich gar nicht. Der ist ja so toll. Was der alles kann. Der ist ja so sportlich oder der ist so auf Nase. Der macht so Nasenarbeit so toll. Oder Suchen macht dem Spaß. Und das kann man da alles ausprobieren und kann sich tolle Vorträge anhören. Und das alles in so einer ganz schönen, shabby, wilden Romantik-Atmosphäre, wo du wirklich mit deinem Hund zusammen auch mal 2 Tage, 3 Tage die Seele baumeln lassen kannst. Das machen wir da.
Wir wollen zum Schluss noch über Snoopy natürlich reden und den American Staffordshire.
Terrier. Das ist so British.
Terrier, ja, genau. Kommt ja aus den USA. Zu seinen Ahnen zählen eben der Terrier und auch Bulldoggen. Und es ist ja leider eine Rasse mit einem schlechten Ruf, wurde früher in Tierkampfarenen missbraucht und vor allem in den 90ern dann ja auch so im kriminellen Milieu aggressiv gezüchtet. Eigentlich sind es aber sehr aufmerksame und intelligente Hunde. Diese Vorurteile, die kriegst du immer noch zu hören.
Ja, das ist auch normal. Das hat sich, guck mal, 90er Jahre, als der Fall Volkan durch die Medien ging, das war ein kleiner Junge, der auf dem Schulhof nachmittags beim Spiel mit einem Ball von 2 American Staffordshire Terriern überfallen wurde. Die haben ihn getötet. Das ist wahnsinnig durch die Medien gegangen und das war eine ganz krasse Berichterstattung damals und es war schrecklich und unglaublich. Und man war so geschockt, die Politik war so unter Druck, dass sie gesagt hat, okay, wir haben jetzt die Schnauze voll, die ganzen Zuhälter da, keine Ahnung, alle rennen mit so komischen Hunden durch die Gegend, Pitbulls, was weiß ich alles, ja. Mhm. Wir machen jetzt hier mal einen Sack zu, auch diese illegalen Hundekämpfe, das muss alles verboten werden, die Hunde kommen auf eine Liste, werden verboten. So. Und das wabert schon immer noch in vielen Köpfen rum. Wir haben ja am Anfang auch darüber kurz gesprochen. Man muss natürlich dazu sagen, der Staffordshire Terrier, das war ein Hund, der hat bei Bergarbeitern gelebt in Staffordshire. Das ist so die Bergarbeiterregion in Großbritannien. Und vor 200 Jahren haben die Leute sich diese kleinen Terrier da gezüchtet. Die haben denen die Mäuse und die Ratten weggehalten. Die haben da sehr beengt gewohnt, die Bergleute, kleine Häuschen, kleine Wohnungen. Das waren Hunde, die mussten mit Menschen sehr gut auskommen. Die waren sehr menschenbezogen, einfach weil kein Platz war, ne? Und war nicht so wie so ein Jagdhund, den du irgendwo da auf deinem Gut halten kannst. Und dadurch, dass die so gut waren im Ratten- und Mäusefang und sehr kräftig war, hat man irgendwann mal die verpaart, die kräftigen, die so ein bisschen, sage ich mal, latent ungeduldig waren, die wenig Impulskontrolle hatten, niedrige Frustrationsschwelle. Und dann hat man angefangen, so für kleines Geld da mal auf Hunde zu wetten. Erst hat man die Mäuse töten lassen, dann Ratten. Wer kann die meisten töten? In einer Minute, sage ich mal. Und irgendwann mal hat einer die Idee gehabt, ach, wir können die doch mal gegeneinander kämpfen lassen. Und so hat das so eine Dynamik entwickelt, dass Hundekämpfe in Großbritannien vor 200 Jahren Spektakel war. Das war das Pferderennen des kleinen Mannes. Das konnten die sich alle leisten. Und die Hunde wurden von Menschen missbraucht, aggressiv aufzutreten, da ihr Leben zu lassen. Das war Menschenwerk, das waren die Hunde ja nie von Anfang an. Und als dann die, sag ich mal, Auswanderer aus Großbritannien nach Amerika gegangen sind, haben die ihre Staffordshire Terrier mitgebracht. Und haben die aber da schon zurückgezüchtet wieder auf Familienhund. Das war in Amerika dann schon wieder ganz anders, weil dann wurden nämlich auch die Hundekämpfe in Großbritannien verboten, also Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen. Und seitdem gab es in diesen Rassen überhaupt keine Schläge mehr, sage ich mal, die für Kämpfe gezüchtet wurden. In den 90er Jahren hat man das dann wieder mit diesen Hunden teilweise gemacht, aber ja auch nicht mit allen Hunden. Ne? Mhm. Also der Staffordshire Terrier hat sich immer ausgezeichnet, wie diese ganzen Hunde, auch wie Pitbull, ne, oder diese English Bulldog und so, die sind sehr menschenbezogen, aber auch sehr eigenständig, weil es Terrier sind. Das ist wie beim Jack Russell Terrier auch, das ist die gleiche Genetik, nur halt in groß. Mhm. Das ist nur quasi, das ist quasi der Tyrannosaurus Rex unter den Terriern. Ne? Ist halt ein großer, starker, kräftiger Hund, ja. Sehr eigenständig. Der hinterfragt schon auch mal. Ne? Sehr sensibel auch. Ne? Das sind Hunde, die sind sehr sensibel, denken sehr komplex, sind sehr feinfühlig. Und wenn du einen starken Hund hast, sag ich mal, Beispiel, du hast einen Hund, gehst mit dem raus und du sagst, so, ich will jetzt, dass der Hund Platz macht. Es regnet, es ist eine Pfütze, es ist Matsch, hat vielleicht ein anderer Hund vorher hingepinkelt. Und du sagst zu einem Labrador, Platz, wird der sich in den Matsch schmeißen und Platz machen. Der wird ja gar nicht hinterfragen. Der wird das toll finden, für dich zu machen. Ein Terrier, sag mal Jack Russell oder American Staffordshire Terrier, ist egal, der wird dich angucken, wird sagen, wie bitte?
Warum soll ich das machen?
Der hinterfragt das. Und dann werden manche Menschen schon ungeduldig. Sagen, Platz. Und dann sagt er, warum? Entschuldigung, du musst das doch als mein Mensch wissen, dass das Kacke ist, dass ich mich da hinlege. Gibt sogar keinen Grund. Und dann werden die Menschen wieder ungeduldiger und schreien den Hund an, Platz, und drücken den runter. Und dann macht der Hund das am Anfang und ein Terrier überlegt sich aber dann eine Strategie, wie er das nächste Mal nicht mehr machen muss. Das heißt, da kommt schon zu einer Störung in der Mensch-Hund-Beziehung. Dieses Vertrauen, dieses ich kann mich auf dich verlassen, du bist da, um mir Dinge abzunehmen, um mich zu führen, zu lenken und zu leiten, das ist für so Hunde wichtig. Die denken, dem kann ich nicht trauen, der ist eigentlich überhaupt nicht in der Lage. Das ist das Thema Führungsposition beim Hund. Ne? Das ist kein guter Boss, das ist ein Arschloch. Und diese Hunde, die nehmen einen das sehr übel. So. Und wenn du einen Hund hast, der dir das übel nimmt, der so groß und kräftig ist, hast du natürlich dann mit dem Hund auch Probleme, weil übel nehmen heißt nicht, dass der sagt, ich räche mich an dir und beiß dich das nächste Mal. Nee, übel nehmen heißt, dass der Hund dann anfängt, selber zu managen. Zum Beispiel an der Leine, wenn andere Hunde kommen, wenn jemand zu Besuch, der fängt dann an, selber Sachen zu übernehmen, weil der sagt, die Pfeife da hinten, die kann ja gar nichts. Und das ist nicht gut, wenn Hunde sowas machen, egal welche Rasse übrigens, weil das ist so, wie wenn ein Fünfjähriger immer sagt, ich will das Auto aus der Garage fahren, ich will das Auto aus der Garage, sondern fahr das Auto aus der Garage. Das ist keine gute Idee, wenn man die managen lässt. Man muss schon selber managen und um gut managen zu können, muss ich eben auch ein zuverlässiger, ruhiger, konsequenter Chef sein. Wie in der Firma auch. Überleg mal, mit welchem Chef würdest du gerne zusammenarbeiten? Einer, der dich immer anbrüllt, der ungeduldig ist, wenn mal was nicht funktioniert, gleich einen totalen Ausraster kriegt.
Nein.
Und wo du nicht weißt, okay, was für ein Penner eigentlich, hat ja gar keinen. Oder jemand, der sich auch mal mit dir hinsetzt, sagt, ich habe gemerkt, du hast da Schwierigkeiten, kann ich dir da irgendwie helfen? Können wir da arbeiten? Der es nochmal erklärt, in Ruhe, der dich unterstützt, der dich fördert. So sollen wir als Hunde Eltern sein. Das ist das, was Hunde brauchen. Hunde brauchen eigentlich im Grunde Konsequenz, Ruhe und ja, so ein, ich würde mal sagen, so ein Regeln. Das ist wichtig. Also Regeln, Leitplanken, in denen die sich bewegen können, wie kleine Kinder. Wir sind ja bei den kleinen Kindern, die brauchen diese roten und grünen Zonen. Das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist erwünscht, das ist nicht erwünscht, aber auch konsequent umgesetzt. Wenn ich immer sage, im Wohnzimmer runter von der Couch und dann ist der Matti weg und ich sage, ah ja, komm, heute darfst du drauf, das wird der nicht verstehen. Dann wird der mich angucken und würde sagen, was denn jetzt? Ich nehme dich gar nicht ernst. Weißt du? Und dann gibt es eben Rassen, die sind, oder Hunde mit Genetik, sage ich mal, die sind halt eher unselbstständig und die hängen sich jetzt eher an Menschen und da ist das einfacher. Die blicken da hinüber weg. Aber es gibt halt auch Hunde mit Genetik, die sind sehr eigenständig, die haben Skills, wie zum Beispiel hüten, aufpassen, bewachen, beschützen, jagen. Die sind schon, da geht das nicht so einfach. Die suchen die Lücke. Und die gucken immer, wo ist die Lücke, kann ich da rein? Und da musst du halt konsequent immer dran arbeiten. So. Und deshalb haben diese Hunde einen schlechten Ruf bekommen, weil die zu Menschen gekommen sind, die zwar von der Optik her süß fanden, gesagt haben, so geiler Hund, schaut voll krass aus, mit dem gehe ich spazieren, da quatscht mich keiner mehr blöd an. Haben gar kein Selbstbewusstsein gehabt, die Menschen. Denen hat das, was der Hund gebraucht hat, Führungsqualität, sage ich mal Straightness, Stopp ist Stopp, Nein ist Nein, Schluss ist Schluss, aber ruhig und entspannt. Das hat denen selber gefehlt als Mensch. Die waren total unsicher. Und dann holst du dir so einen Hund. Ja, das eskaliert am Ende. Und das waren dann die Hunde, die dann natürlich auch andere Hunde anfallen, andere Hunde anpöbeln. Und in Zusammenspiel mit diesen schlimmen Vorfällen, die dann auch mit Menschen passiert sind, hat das natürlich zu diesem schlechten Ruf geführt. Und heute weiß man, die Dorit Feddersen-Petersen hat ja lange staatsanwaltschaftlich und als Hunde, die ist ja eine der Hundeexpertin, Kynologin unseres Jahrhunderts eigentlich gewesen. Und die hat mit forensischen Wissenschaftlern, Biologen, Kynologen diese Fälle mal überprüft und aufgearbeitet, international, also nicht nur in Deutschland, wo diese Hunde, die auf dieser Liste stehen, Menschen angegriffen haben, auch tödlich verletzt haben, übrigens auch Schäferhunde, all das, und mal geguckt habe, ob es da Übereinstimmungen gibt in deren Vita. Und es gibt tatsächlich Übereinstimmungen, und zwar sind alle diese Hunde von Menschen entweder, ich würde fast schon sagen, in sozial isoliert gehalten worden. Mhm. Also entweder sozial isoliert, also typische Zwingerhaltung, Schäferhund, zwei Schäferhunde im Zwinger gehalten, wenig Kontakt mit Menschen in der Familie. Dann war der Zwinger mal auf, die kleine Cousine zu Besuch in den Garten gegangen, zack.
Zack, Punkt.
Genau, also sozial überhaupt nicht involviert. Der Hund hat das nie gelernt. Der hat Menschen eher dann so als, die stolpern dann die Kinder, als Beute gesehen, die haben das gar nicht gelernt, die wussten das gar nicht, die kannten das ja gar nicht. Die sind dann nie als Welpe mal mit kleinen Kindern, haben das mal gehört, gesehen. Oder aber ganz gezielt in dieses Beutefangverhalten gebracht worden. Das heißt, diese Terrier, wir haben gesagt, Ursprung, Stafford, Rattenfang, Mäusefang, dieses Laufbewegungen, das triggert die ganz stark. Das ist Genetik bei denen. Die können das halt. Die gucken mit einem Auge nach links und sehen im anderen Auge rechts die Maus. Zack, haben die Maus. Jeder andere Hund denkt, ach, da war eine Maus. Habe ich noch nicht gesehen. Hat Terrier die Maus schon längst
hat
gefangen?
Hat die schon gefangen.
Hat die schon gefangen. So, und wenn dann natürlich, wenn du das mit Bällen förderst, die Bälle hinterherhetzen lässt, fangen lässt, das fördert dieses Beutefangverhalten wieder. Und wenn zerren mit einem Taustück, so, weißt du, so in diese Aktion. Das sind alles so kleine Schalter, die du bei dem Hund irgendwann mal umlegst. Wie so ein Pilot, der ins Cockpit steigt. Beutefangverhalten, Klock haben wir, ja, zerren haben wir, Klick, ja, und oben dann alles anschaltet, bevor die Turbinen starten. Und dann hast du einen Hund, den kannst du nicht mehr stoppen. Der ist in einem Verhalten drin, aber das hätte der nie gehabt, wenn wir das nicht getriggert hätten als Mensch. Wenn die Menschen das bei dem nicht immer wieder gefördert hätten durch dieses. So, und dann. Dieser Vulkan spielt Ball auf dem Schulhof ganz alleine. Und dieser Mann hat mit seinen zwei Hunden auf diesem Schulhof auch nachmittags immer ganz alleine die Hunde Bälle zerfetzen lassen und Bälle fangen lassen und so. Und dann kommen die plötzlich wieder nachmittags dahin, da steht dieser Junge da mit einem Ball. Und hat bei den Hunden natürlich den Schalter umgelegt. Haben sie, das ist doch unser Ball. Moment mal, die können das ja gar nicht unterstützen. Wissen das
ja. Ja, kennen die ja nicht.
Und haben sich das und dann eskalierte das so. Aber das hätten die nie gemacht, wenn die von diesen Menschen nie so immer quasi wie, ja, trainiert worden wären. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, egal welche Rasse man sich holt, dass man immer guckt, was für Anlagen hat der Hund, auch genetisch, will ich das fördern? Bei Jagdhunden zum Beispiel. Wie viele Leute sagen, mein Hund geht jagen? Der ist weg. Ja, aber dann muss ich sagen, okay, du hast einen Hund, der ist jagdlich talentiert, sage ich mal. Mhm. Wie förderst du? Hast du das vielleicht gefördert? Unterstützt du das? Hast du mal mit dem, als der klein war, bist du Gassi gegangen? Da sitzt da vorne ein Kaninchen. Da weiß der gar nicht, was ein Kaninchen ist. Hat er ja noch nie gesehen. Und dann sagst du, oh, hast du gesehen? Kaninchen!
Und der Hund so, yay!
Und in dem Moment bekommt das Kaninchen für den Hund eine Bedeutung. Ja. Sagt der, das ist ein hast du gesehen? Nee, da rennen wir nicht hin, Und so, warum, ich will da hin. So, und dann geht das schon los. Und so legen wir die Anlagen bei unseren Hunden. Ne? Und oder machen wir vielleicht mit dem Hund Sachen, die dieses Jagdverhalten fördern. Oder wenn wir das merken, er hat diese jagdliche Ambition, trainieren wir da dran. Also arbeiten wir mal an seiner Frustration Kann er das aushalten, mal Kaninchen anzugucken, ohne gleich auszurasten? Können wir mit ihm mal zu Kaninchen gehen und belohnen ihn, wenn er ruhig bleibt, wenn er nicht hinrennt? Ne, fördern wir das, dass der Hund lernt? Hunde lernen ja sehr stark über Erfolg und Misserfolg. Ach, das lohnt sich, ist ja geil. Wenn ich ein Kaninchen sehe und nicht hinrenne, kriege ich eine Belohnung. Ja, dann renne ich natürlich nicht hin, ist ja klar. Ist ja nicht geiler, nicht hinzurennen, als hinzurennen. Hunde sind so toll zu lenken und zu steuern, weil überleg mal, die lernen ganz stark über Erfolg und Misserfolg. Das ist ja, was wir Menschen überhaupt nicht machen. Wir Menschen lernen nicht über Erfolg und Misserfolg. Wir machen immer wieder die gleiche Scheiße. Mhm. Überziehen unser Bankkonto, wo wir wissen, dass wir Zinsen bezahlen müssen. Daten immer wieder die gleichen schrecklichen Typen, obwohl wir genau wissen, das funktioniert nicht. Wir lernen aus unseren Misserfolgen nicht. Hunde lernen sofort aus Misserfolgen.
Können wir was lernen?
Die machen es, genau. Von denen können wir
was lernen. Von denen können wir was lernen.
Da können wir lernen über Erfolg und Misserfolg. Was sich für einen Hund nicht lohnt, sagt der, fuck it, ich schließe die Akte, brauche ich nicht mehr, gehe ich nicht mehr. Und das ist natürlich zum Arbeiten mit einem Hund und so für die Erziehung super cool umzusetzen.
Warum hast du dich denn für Snoopys Rasse entschieden? Also der kommt ja aus dem Tierschutz. Ging es dir um die Rasse oder eher, weil du engagierst dich ja bei Purina eben auch dafür, Tierschutzhunde zu nehmen? Ja. Also beides, okay.
Beides, ne? Es war der Hund aus dem Tierschutz, den ich immer wollte. Und es war einfach auch dieser Wunsch, so ein Amstaff zu haben, weil ich mich für diese Rasse halt so einsetze und weil ich das mir so ein Anliegen war. Guck mal, ich habe den dann mitgenommen zur Promi Big Brother, zur Late Night Show im Studio, da lag der rum und hat die Leute fasziniert und begeistert. Und dann haben die gesagt, das ist ein Kampfhund, gell? Warum, der ist doch total süß und so, weißt du, so, ne?
Ja, ja.
Und das macht ja was in den Köpfen der Leute. Das war schon ambitioniert von mir. Ja, aber es ist auch viel Arbeit, weil ich merke, dass das ist eine andere Energie als mit einem Labrador und einem Mops. Ne? Das ist anders. Ja. Und dieser Hund fordert uns auch. Ne? Da komme ich auch an meine Spiegelung. Auch mit dem Snoopy. Das ist dieses Ambivalente, dieses Liebe und trotzdem dieses Selbstständige und auch so ein bisschen nicht greifbar. Das ist auch so ein Stück von mir. Aber auf der anderen Seite diese Zuverlässigkeit und das ist so ein Hund, da merkst du schon, wenn der was macht, der macht das dann auch. Ja? Das ist toll, dieses Menschenbezogene, das bin ich auch, das ist auch meine Spiegelung, 1:1. Und bei Matti ist es eher so, der wollte diesen Hund gar nicht, weil der hat immer zu mir gesagt, ich hatte einen Jack Russell Terrier, das ist Horror, wer will denn einen Terrier, Jochen? Die sind ja so selbstständig. Und ich so, ja, wer will eigentlich einen Terrier? Braucht doch niemand sowas, weißt du, ne? So. Und zack, dann haben wir ihn, wie gesagt, ist er da. Und Matti war immer so ein Typ, der hat auch in der Schule schon, der war immer so ein bisschen der mit Mädchen rumgehangen ist und der halt einfach, er war halt blond und ja, und war halt immer auch schon sehr, nicht weich, aber irgendwie einfach so gechillt und ruhig. Und er ist nie so einer, der so breitbeinig durch die Gegend gelaufen ist, so kumpelmäßig, Alter, schwör und so, ja. Mhm. Und genau das ist aber dieser Hund, ne? Genau das ist dieser Hund. Der läuft breitbeinig durch die Gegend, als ob ihm die Straße gehören würde. Pöbel rempelt andere an, einfach mal so. Hey, Bodycheck, Alter, weißt du? Und ist auch einer, wenn den Hund anpöbelt, da arbeite ich mit dem wirklich dran, pöbelt der zurück. Das will ich natürlich nicht, weil sich das nicht gehört. So. Aber das ist halt das ist auch diese Rasse, diese Mentalität, zu sagen, du hast ein Problem? Ja, dann komm halt her, weißt du? Mhm. Der Labi würde sagen, du hast ein Problem mit mir. Warum? Ist irgendwas?
Kann ich was tun, damit das anders ist?
Ja, dann hast du kein Problem mehr mit mir. Das ist auch Matti, der ist auch so. Der würde sagen, ich möchte den Leuten gefallen. Ich möchte bloß nicht, dass die da über mich reden. Hoffentlich ist alles in Ordnung und so, ja. Und dann mit dem Hund. Aber der lernt über den Snoopy zum Beispiel einfach, dass auch nicht mal schlimm ist, mal die Eier auf den Tisch zu legen. Weißt du, was ich meine? Auch mal zu sagen, nein, habe ich keinen Bock.
Also du bist eher der Amstaff und dein Mann ist eher der Labi, verstehe.
Ist der Labi. Ich bin so ein Teil vom Amstaff, weil ich der ist ja wie der Gizmo, auch wie so ein Mops, irgendwie so anhänglich, aber ist halt auch total das Gegenteil.
Seid ihr euch denn eigentlich aber in der Hundeerziehung einig? Also ich könnte mir jetzt vorstellen,
wir sind uns nicht immer einig. Das ist ganz krass und darum geht es ja auch bei uns im Podcast, dass wir auch oft Themen anders sehen und dann im Privatleben aber das natürlich irgendwie ausdingsen müssen. Und wenn wir spazieren gehen manchmal, hey Jule, du glaubst es nicht, das ist Horror, wenn wir uns dann da gegenseitig kritisieren. Hast du das gemacht? Es musste aber das war jetzt zu spät. Jetzt hast du gar nicht umgelenkt. Warum bestätigst du das jetzt nicht? Was? Nein. Und dann müssen wir manchmal wirklich so, das ist lustig, ne? Aber da müssen wir manchmal selber lachen, sagen wir sind auch so richtig doof beide, anstatt dass wir jetzt mal entspannt hier gehen, die Klappe halten, einfach mal schön genießen, musst du mir jetzt gerade sagen, jetzt hast du aber gerade nicht belohnt, jetzt hast du nicht belohnt, warum? Weißt du, so. So. Und das ist auf der einen Seite cool, weil man immer ein gutes Korrektiv hat und das hält einen auch wach, aber es ist halt auch auf der anderen Seite kauzig und lustig und so, wir lachen halt auch viel selber drüber. Wir können viel drüber lachen und das ist, glaube ich, auch das Schöne und wie gesagt, wir haben neulich auch gesagt, wir hatten es so gut, es war alles so gechillt und dann haben wir uns den Snoopy geholt, also
Eine neue Aufgabe.
Und dann ging die neue Aufgabe los, aber das macht halt wahnsinnig viel Freude, wahnsinnig viel Spaß und ja, es ist irgendwie auch, es ist halt einfach richtig schön, richtig erfüllend. Deshalb kam der Snoopy auch irgendwie zu uns. Also da hat mich ja auch irgendwas getriggert im Unterbewusstsein. Und klar, er sieht auch schön, er ist schön einfach, er ist so schön, er ist so ein schöner Hund.
Ist es denn der erste aus dem Tierschutz?
Ich hatte schon mal einen aus dem Tierschutz, aber das ist schon 30 Jahre her.
Okay. Das heißt, Purina wird das ja auch gut gefunden haben, weil die engagieren sich da ja sehr stark für.
Ach, weißt du, Purina, die haben einfach so, das finde ich eigentlich ganz cool, dass du nicht nur Hundefutter verkaufst, sondern auch dir überlegst, so okay, wie kann ich denn wirklich die Beziehung zwischen Menschen und Hunden fördern, verbessern? Weil wir wissen ja, dass Hunde tatsächlich das Zusammenleben mit uns Menschen sehr stark positiv beeinflussen können. Und es gibt krasse Studien darüber, krasse wissenschaftliche Forschung. Ich glaube, es gibt so eine universitäre Studie aus Amerika. Da hat man an der Uni einen Raum eingerichtet, total geil, und mit Hunden. Da waren Hundebesitzer, sind da mit ihren Hunden reingegangen und haben da tagsüber von, glaube ich, mittags um 11 bis nachmittags um 2 waren die da. Und man hat zwei Vergleichsgruppen gebildet aus Studenten, 150 Studenten und Studentinnen. Und die eine Vergleichsgruppe durfte immer zu den Hunden rein vor einer Prüfung und durfte mit denen eine halbe Stunde sich beschäftigen. Und die andere Vergleichsgruppe durfte das nicht.
Ach, ich ahne, worauf es hinausläuft. Die, die bei den Hunden waren, haben bessere Ergebnisse,
oder?
Ja,
bessere Ergebnisse geschrieben. Ja. Die waren viel fokussierter, viel konzentrierter. Das ist krass, wie Hunde das schaffen. So, man hat die Studie dann erweitert, ein paar Jahre später an einer anderen Uni, hat gesagt, okay, lass uns das doch mal ein bisschen erweitern, wir machen das so. Wir geben der einen Vergleichsgruppe, die dürfen zu den Raum in den richtigen Hunden, dürfen die streicheln und die andere Gruppe geht in einen Raum, dürfen so Stoff- und Plüschhunde streicheln. Wollte man ausprobieren. Weil es kann ja sein, dass es einfach nur dieses diese taktile Kommunikation ist, dass man taktil irgendwas befummelt und das senkt den Stress. Man wollte das wissen. Wieder das Ergebnis, dass die richtigen Hunde gestreichelt haben, viel bessere Noten geschrieben haben. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Vergleichsgruppe, die nur Stofftiere geschrieben hat, sich selbst persönlich entspannter eingeschätzt hat, aber nicht besser war.
Ach,
das war nur das Empfinden.
Ja.
Aber dieses, das, was über die, sag ich mal, Neurologie dann tatsächlich gelaufen ist, und über die Hormone, dieses Oxytocin, was da kam, das kommt bei Stoffhunden nicht. Wenn du einen Stoffhund streichelst, wird kein Oxytocin ausgeschüttet. Dieses Bindungshormon, das ballert erst, wenn dich diese Hundeaugen angucken. Wenn du dieses Fell, dieses warme Fell, diesen Atem, diese Atmung spürst, wenn der Hund sich an dich drückt, wenn du das riechst, da müssen so viele Sensoren angesprochen werden. Und das hast du als Hundebesitzer natürlich ganz kleinteilig in deinem Alltag immer mal wieder. Und das ist jetzt nur ein Teil, so wie Oxytocin wird. Aber es gibt ja auch ganz viele Beispiele, wenn wir mal in die Hormone gehen, wie Dopamin sich noch, also dieses Glückshormon, was nochmal zusätzlich kommt, wenn wir zusammen mit deinem Hund du coole Sachen machst und du freust dich mit dem und dann das, was so auch süchtig macht. Ja, wenn du plötzlich merkst, hey, wir können was zusammen, komm, wir probieren das nochmal so. Ne? Und das ist so schön und das hat Purina erkannt. Und die machen ganz viele tolle Projekte, unterstützen ganz viele, sag ich mal, ganz viele tolle Vereine, zum Beispiel gerade auch, wenn es um die Hilfe von Assistenzhunden geht, wie mit Vita zum Beispiel, da werden Assistenzhunde für Kinder zur Verfügung gestellt oder jetzt auch ein neues Projekt, gerade für Mädchen, die unter Stresssyndrom leiden aufgrund von Social Mobbing und so weiter, die durch einen Begleithund, sage ich mal, oder Assistenzhund wieder mal so ein bisschen ins Leben zurückfinden, aus der Depression rauskommen. Aber auch, was ich mega krass finde, was ich immer so, überlegen mal, Firma. Wir wissen heute, Hunde in einem Unternehmen, die Produktivität der Mitarbeiter steigt. Warum? Nicht, weil die Hunde da sind, sondern weil die Leute in der Pause dann mit den Hunden interagieren. Haben wir das wie mit den Studenten. Das ist genau das gleiche Prinzip. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. Die sind mit den Hunden zusammen. Die streicheln die mal. Die kommen mal an. Und dann hast du wieder Motivation für den Arbeitstag, für den Rest des Arbeitstages. Viele Firmen weigern sich aber, sind unsicher, weil die nicht wissen, wie das angehen sollen. Bringt hier jeder seinen Hund mit? Sagen die, da gibt ja nur Chaos. Und das gibt auch nur Chaos, wenn jeder seinen Hund mitbringt. Und deshalb gibt es dieses Better with Pets, da rufst du an, sagst du hier, wir sind Firma XY, wir wollen gerne Hunde in der Firma, wissen aber nicht, wie es geht, könnt ihr unsere Chefs überreden. Und dann kommen Experten von Purina dahin und machen dir so ein Konzept, wie du Hunde in dein Unternehmen integrieren kannst. Schicken da dir Hundetrainer hin for free, kriegst irgendwie so, das ist geil, ja? Und deshalb liebe ich das so, dass man so ein bisschen... Das hat ja mit Profit nichts zu tun, sondern das hat was mit, wir wollen die Welt verbessern zu tun. Und das finde ich halt einfach super.
Wir kommen zu unserer Schlussrubrik. Mein Hund kann Einbrecher verscheuchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob der Snoopy die Einbrecher anfallen würde, aber diese American Staffordshire Terrier, die schauen ja, die haben auch ein anderes Ausdrucksverhalten. Die glotzen auch Leute so an. Starren die einfach an. Aber einfach, weil die neugierig sind. Und dann haben die ja diesen Kopf, das erinnert ja so ein bisschen so fast nicht wie so ein Haifisch, aber die haben ja wenig Gesichtsmimik, weil diese Gesichtshaut sehr straff ist. Der Snoopy kann so die Stirn runzeln und so. Aber ansonsten, das hier ist ja alles sehr, die Augen, das ist ja alles nicht so kullerig, sondern eher so. Und wenn jemand kommt, also neulich war es so auf der Veranda, da kam der DHL-Bote. Da hatten wir den Snoopy neu. Und der Snoopy steckt dann seinen Kopf so durchs Geländer und guckt den so an. Einfach so, starrt ihn einfach nur an. Und er hält das Päckchen und sagt, ich lasse es vorne an der Tür, ne? Und geht wieder. Und da habe ich mit dem geredet. Er sagt, nein, komm mal her, das ist der Snoopy, der liebt Menschen. Und, aber der macht natürlich Eindruck und ich glaube, der würde Verbrecher wegscheuchen. Die Khaleesi bellt auch, wenn sie draußen was hört. Die würde sich halt mitreißen lassen. Sie würde eher auch mit dem Schwanz wählen, würde sagen, ja okay. Ich glaube, die könnte man bestechen.
Sich totstellen.
Kann der Snoopy, ich übe mit dem zum Beispiel immer Peng, kennst du ja, ne?
Hund. Dass er erschossen
und dann dreht er sich auf den Rücken. Ja. Und das liebt er ja. Das kann man mit dem halt super machen, weil der sich von sich aus gerne auf den Rücken schmeißt. Und da habe ich gesagt, okay, dann können wir gleich Peng mit dem aufbauen. Er schmeißt sich immer auf den Rücken auch sofort hin, aber er bleibt nicht ruhig liegen. Also er kann sieht jetzt ab mit dem und guckt immer, sagt, du musst auch ruhig bleiben, sonst bist du nicht tot. Du
okay,
auch nicht, das ist voll süß. Und das schafft er nicht und das wird er auch nie schaffen, sich ruhig zu halten. Und deshalb sage ich immer Peng, dann schmeißt er sich auf den Rücken und freut sich. Sag ich, ja super. Und deshalb also totstellen kann der sich nicht. Und die Khaleesi, die ist ja sowieso, die ist ja so immer in Bewegung. Also nee, glaube ich nicht. Manche Hunde können das ja sehr gut. So. Ja. Ich weiß von nichts, ich habe nichts getan. Aber die freuen sich auch immer, wenn sie was zerstört haben. Finden sie immer richtig toll. Guck mal.
Schnarchen?
Konnte der Mops halt richtig gut. Aber der hat nur geschnarcht, wenn er auf dem Rücken lag. Aber ist bei mir
Klassiker,
auch so.
Klassiker, ist ja bei Männern auch
ja,
so.
Ja, bei mir auch so.
Bei Frauen weiß ich nicht.
Nee, aber der hat nur geschnarcht, wenn er auf dem Rücken lag.
Letzter Punkt, kannst du den Wecker nach deinen Hunden stellen?
Ja, das kann man ja immer gut beim Fressen. Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, der Snoopy ist Langschläfer, der schläft gerne länger. Die Khaleesi ist Frühaufsteherin und fressen pünktlich 18.30 Uhr.
Aber wenn du einen Langschläferhund und einen Frühaufsteher hast, wo trefft ihr euch dann in der Mitte mit Gassi, oder?
Ja, und Matti geht morgens immer joggen an den Strand, dann nimmt er die Khaleesi immer mit und dann düst er halt mit der immer gleich los und dann stehen wir auf. Und wenn die dann zurückkommt, die Khaleesi mit dem Matti zusammen, dann Matti hängt die Zunge raus, Khaleesi hängt die Zunge raus, weißt du, sind die einmal da 6 Kilometer gelaufen, dann gibt es Frühstück für alle und dann gehe ich mit dem Snoopy immer mal morgens noch eine schöne Runde allein und nachmittags gehen wir immer mit allen Hunden zusammen und mit anderen Hunden noch und haben immer so Walking-Gruppen, wo wir gehen. Einfach so für die Sozialisierung auch. Aber dieser große Spaziergang, so 2 Stunden nochmal nachmittags, 2,5 Stunden, so um 4, 5, das machen wir dann immer zusammen. Und jetzt ist halt das Ding, jetzt geht die Saison wieder los in Cuxhaven. Das heißt, wir müssen antizyklisch gehen. Mhm. Morgens um 7:30 an den Strand mit den Hunden und abends ab 9. Weil es ist ja auch lange hell bei uns.
Ja, klar.
Das ist super. Und dann gehen wir um 9, dann sind die Kurgäste alle im Hotel oder in ihren Ferien.
Die sind dann beim Dinner.
Beim Dinner und dann gehen wir mit den Hunden. Dann haben wir alles für uns.
Ach, schön.
Ja.
Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber wir haben schon, glaube ich, ein bisschen überzogen. Es war herrlich. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt.
Na, überhaupt nicht.
Und hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an aufdieschnauzepodcast@gmail.com. Bei Instagram @aufdieschnauze.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.